Hallo und herzlich willkommen zum Check24 Doppelpass. 20. Spieltag. Unsere Themen, die Bayern bei der Club-WM in Katar. Da war diese Chaos-Anreise am Freitag oder in der Nacht. Sie mussten auf jeden Fall im Flieger übernachten, hatten keine Starterlaubnis. Karl-Heinz Rummenigge gesagt, der totale Verarsche und Slapstick. Uli Hoeneß sagte, ein Skandal ohne Ende. Also die Sinnhaftigkeit dieser Reise müssen wir natürlich diskutieren. Marco Rose, gestern Abend stand er weitgehend im Regen. Aber eigentlich steht er ja im Fokus. Ausstiegsklausel im Sommer. Die Frage scheint nur zu sein, Borussia oder Borussia. Also Gladbach oder Dortmund. Das wollen wir natürlich heute auch in Ruhe besprechen. Möglicherweise gibt es sogar schon eine Entscheidung. Und Frust bei Marco Reus und im BVB 3 der letzten 4 Bundesligaspiele verloren. Die Champions League in Gefahr, vielleicht sogar Europa. Was hat das für Auswirkungen für den BVB? Eitel Sonnenschein dagegen beim SC Freiburg. Christian Streich gelingt der erste Sieg gegen Borussia Dortmund. Wir sprechen mit dem Torjäger, mit Nils Petersen über das Phänomen in Freiburg. Und wir diskutieren natürlich nicht wie immer mit meinen Gästen. Der Europameister von 1996 und vierfacher deutscher Meister. Markus Babbel ist da. Markus, schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Markus, dir gegenüber, er behauptet, er hat dich entdeckt. Da werde ich ihn jetzt mal fragen. Ne? Er war mal bei Eintracht Frankfurt Vorstandsvorsitzender, auch beim HSV. Heribert Bruchhagen. Heribert, guten Morgen.
Guten Morgen.
Und, stimmt das?
Es stimmt nicht ganz. Ich habe den Vertrag gemacht. Entdeckt hat ihn, oder gewollt hat ihn, Egon Cordes, der damalige Trainer des HSV. Ich war Manager und durfte den damals noch sehr, sehr bescheidenen Vertrag mit Markus machen.
Oh, mehr wie bescheiden.
Ja. Das ist trotzdem unterschrieben. Na gut. Unser Sport1-Kolumnist und freier Journalist ist er. Tobias Holtkamp. Tobi,
hi, hi.
Grüß dich.
Morgen.
Vom Sportinformationsdienst. Thomas Niklaus. Thomas.
Hallo. Morgen.
Schöner Vorname. Und unser Sport1-Experte Marcel Reif.
Morgen.
Marcel, du kommentierst die Club-WM.
Sowas wie kommentieren, ja. Wir begleiten sie im Gespräch.
Du begleitest sie. Okay, und damit, wie immer an dieser Stelle, erstmal was Kühles zu trinken, das Ganze alkoholfrei. Und damit geht es wie immer auch zu Laura. Laura, schönen guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Wir haben es gerade gehört, also die Probleme bei Borussia Dortmund, die werden momentan nicht weniger. Sie sind ordentlich abgerutscht, nur noch Sechster in der Tabelle. 3 Punkte Rückstand auf Platz 4, 6 Punkte auf Platz 3 und nicht zu vergessen, 16 Punkte mittlerweile Rückstand auf den FC Bayern München. Und genau darum dreht sich eben auch die Frage der Woche. Verspielt der BVB die Champions League? Stimmen Sie ab im Netz unter sport1.de. Rufen Sie uns an 01379 011 011, die Telefonnummer wie jede Woche. Und wenn Sie schon im Netz unterwegs sind auf sport1.de, dann lohnt es sich auch einen Blick auf diesen Artikel hier zu werfen. Das ist nämlich ein Kommentar von Holger Luhmann, unserem Redakteur. Und so rennt Dortmund ins Verderben. Ja, wie groß wird die Krise noch? Und Champions League, ein Thema, um das sich Dortmund momentan dreht. Aber auch der Trainer steht schon wieder ein bisschen in der Diskussion. War es jetzt richtig, ihn zu holen? Ja oder nein? Und vor allen Dingen, wenn man die großen Ziele erreichen möchte beim BVB, ja, muss man da vielleicht nochmal handeln auf der Trainerposition oder wo auch immer? Ich gebe mal die Frage in die Runde.
Ich gebe es mal weiter an Marcel.
Mir fehlt die Fantasie. Das ist ja nicht, die Entscheidung Terzic ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern es haben ja Zorc, Watzke, ich denke auch Matthias Sammer, lange genug Zeit gehabt abzuwägen, kam zu dem Entschluss, dass Lucien Favre das so nicht hinkriegt. Also muss etwas passieren. Wenn sie jetzt, die Bilanz ist schlimm von Terzic. 4 Siege, das hätte eventuell Favre auch hingekriegt. Das steht so fett im Raum. Aber jetzt, was machst du jetzt? Erst müssten also die Handelnden, die sind ja da, haben alle Aktien, müssten sagen, wir haben uns wieder mal geirrt. Wir haben wieder mal fehlt. Das ist ja der 5. oder 6. Trainer, glaube ich, in 4 Jahren. Insofern, das muss man schon nach der Club-Ära, das darf man schon nicht vergessen. Das hat schon gepurzelt. So, also müssten sie jetzt wieder. Zu dem Zeitpunkt der Saison, wo holst du, wer kommt jetzt? Zumal du mit Rose, davon gehe ich mal aus, eine klare Vereinbarung bereit hast. So, als neuer Trainer im Sommer. Also holst du jetzt nach einem Feuerwehrmann, den Feuerwehrmann für den Feuerwehrmann und stellst fest, dass der Kader so nicht funktioniert. Das ist eine schicke kleine Aufgabe. Und natürlich ist für die Platz 4, mal Deutsche Meisterschaft, wir wollen die ja immer, sollen ja die Bayern jagen. Das haben die lange.
Na, aber Zweiter möchten sie ja schon werden. Ne?
Nein, sie haben es vernünftigerweise, weißt du, zur Seite getan. Sie sagen, zweiter Platz, 2 bis 4. Das ist unsere Welt. Wenn du aber 4 nicht schaffst, hast du Feuer unter dem Dach. Und zwar richtig.
Aber ich stelle mal die Kardinalfrage, ob man nicht schon vor der Saison hätte den Trainer wechseln müssen, weil die Probleme mit Favre waren ja eigentlich bekannt. Dann ist man trotzdem nochmal in die neue Saison, jetzt soll es Terzic richten.
Wobei der Punktedurchschnitt spricht ja, oder hat für Lucien Favre ja gesprochen, ne? Das darf man nicht vergessen.
Ne? Ja, Probleme aber schon, es gab ja diese Probleme, diese Diskussion über Mentalität und so, die gab es ja schon.
Aber Herr Kollege, als Favre unterschrieben hat, stand Favre da. Und das, was da stand, das war auch drin. Und ein Anruf bei Max Eberl, in Berlin, überall hättest du fragen können, wie ist Lucien Favre? Macht er euch den Klopp vor der Südtribüne, ja oder nein? Ich mache gar nicht.
Haben Sie zu dem Zeitpunkt noch gebraucht. Ne? Also ich glaube, Favre war genau der richtige Trainer zur richtigen Zeit. Wenn man sich überlegt, wo der BVB herkam, das hat er gerade schon beschrieben, so was da für ein Durcheinander auch innerhalb von anderthalb Jahren, 2, 3 verschiedene Trainer und so. Da brauchten Sie einfach genau so einen, so ein Pflaster vielleicht auf die entstandenen Wunden. Ne? Und vielleicht in Kauf genommen, dass es ein anderer Typ ist als der, den Sie sich am liebsten malen würden für Ihre gemütlichen Runden abends dann nochmal im Hotel, wo es auch mal einen Rotwein gibt. Das ist Favre nicht. Jetzt ist ein Faktor, glaube ich, mega wichtig und das ist vielleicht der Punkt, der angezweifelt werden kann an der Entscheidung für Terzic, ist nämlich, dass du in dieser Situation, in der du jetzt bist, brauchst vor allem den Faktor Erfahrung. Ne, weil der Kader, der ist so schwer zu coachen, den der BVB da hat, ne, mit diesen ganzen verschiedenen Charakteren, viele kleine Ich-AGs, die auch auf ihre eigene Zukunft und sowas schauen. So, und genau eins hat Terzic eben nicht. Und das ist Erfahrung. Er hat noch nie eine Herrenmannschaft trainiert vor Borussia Dortmund.
Andererseits kennt er natürlich den Verein und die Mannschaft. Ne? Also.
Aber ich glaube, die Mannschaft, gerade das ist das Problem. Ich habe das verfolgt. Es fing an mit Witzel zu Weigel, Weigel zu Witzel, Witzel zu Weigel. Das heißt, die Abläufe und
die Passgenauigkeit.
Die Passgenauigkeit, die Spielidee. Ja. Und es ist immer alles vorhersehbar. Die Innenverteidiger schieben sich den Ball zu. Dann wird Guerrero links angespielt. Der macht die Krücke nach innen, spielt ins Mittelfeld. Brandt kommt entgegen. Oder Reus kommt entgegen, lässt den Ball aber wieder genau dahin prallen, der vorher durch die Schnittstelle gegangen war. Das heißt, die Vorhersehbarkeit des Spiels ist so eindeutig, dass sich jeder Gegner darauf einstellen kann.
Und, aber ist das nicht Sache des Trainers auch, hinzu, Herbert?
Aber das sind die Automatismen, wie man so schön im Fußball sagt. Aber die Automatismen machen vieles vorhersehbar und führen dann dazu, dass der Gegner sich darauf einstellen kann. Und es kommt noch hinzu, dass sowohl Reus als auch Brandt nicht mehr die Spieler sind, die sie mal vor 2, 3 Jahren waren. Das ist offenkundig und darunter leidet dann jeder Trainer.
Aber es ist doch schon bezeichnend, wenn sich ein Trainer nach dem Spiel hinstellen muss, er müsste jetzt die Extrameter seiner Mannschaft oder seiner Spieler einfordern. Also dann ist es ja schon irgendwie ein Armutszeugnis, wenn man da irgendwie an die Mentalität seiner Mannschaft in der Form appellieren muss. Weil ich meine, das ist ja mal so die Grundvoraussetzung, dass das stimmt.
Da sitzt der Trainer.
Ja, ich höre ganz gespannt zu. Markus überlegt gerade. Das geht so hin und her gerade.
Was für mich als Außenstehender im Moment auffällt, ist zum einen verfolge ich natürlich immer die Aussagen, was gibt ein Trainer von sich, ob das Lucien Favre war oder jetzt eben Terzic. Und es geht immer wieder darauf hinaus, dass ein Disziplinproblem da ist, dass die Mannschaft nicht bereit ist, gemeinsam die Dinge umzusetzen, was man vorgibt. Und gestern eben nach dem Spiel habe ich ihm auch ganz gespannt zugehört, was er von sich sagt. Und er war richtig angefressen. Das hat man richtig gemerkt, dass eigentlich ganz was anderes besprochen worden ist oder Dinge angesprochen worden sind, ganz klar vor dem Spiel. Und sie sind wieder nicht umgesetzt worden. Ne? Und wenn man sich das 1-0 anschaut, wo der Sechser wieder in die Kette reinfällt, wo der Jong eben die Chance hat, diese 2, 3 Sekunden mehr brauchst du ja auf diesem Level nicht, dann die Entscheidung zu treffen, abzuziehen und das Tor zu erzielen. Also sie haben oder die Mannschaft ist nicht bereit, als Mannschaft zu arbeiten. Es sind immer wieder so Bruchteile, wo es machen und die anderen
Warum
nehmen sich dann
Sie denn
raus.
Immer wieder in dieses
Das ist eben die Frage. Ich habe auch schon gehört, sie sind nicht trainierbar. Das glaube ich nicht.
Das ist sowieso immer so ein komisches Wort.
Ne? Das ist, also klar sind die trainierbar, nur und ich habe auch das Gefühl, sie wollen. Aber sie können es im Moment nicht, weil du kennst es ja selber, dann den Schalter einfach mal so umzulegen, das ist eben nicht so einfach. Da musst du durch knallharte Arbeit und vor allem durch ein hohes Maß an Disziplin, kommst du da wieder raus.
Und da also, sind sie im Moment aber da muss sich die bereit. Spielweise doch vielleicht auch ändern, weil Herbert hat ja gerade gesagt, sie spielen eigentlich
ich glaube, es liegt im Grundsätzlichen auch ein bisschen. Also ich habe eben doch gerade positiv bewertend gesagt, sie haben vernünftigerweise die Vereinsführung irgendwann mal gesagt, wir lassen uns nicht treiben hier zum Bayernjäger. Das können wir finanziell, das können wir so gar nicht. Wir bilden aus und wir verkaufen. das klingt eigentlich schick und du hast dann Junge, die dann kommen und Mukoko toppt das Ganze dann so mit 16. So, wenn du aber jetzt weiter das zu Ende denkst, jetzt hast du einen Kader, dem du sagst, also Meister wären wir nicht. So musst du es ja nach außen verkaufen. Wir haben gegen die Bayern keine Chance. Dann hast du Spieler wie Sancho, die letztes Jahr schon weg wollten. Die kommen, werden ausgebildet. So, dem Haaland, der vor Ehrgeiz und vor eigener Motivation explodiert. Dem musst du irgendwann auch mal sagen, du hast Vertrag, aber so die Meisterschaften, die großen Titel, das kannst du dann beim nächsten Mal holen. Und das sollst du jede Woche abrufen, dann die Topleistung und dann fährst du nach Freiburg und dann guckst du dir dieses Stadion an, das kippt auch noch so ein bisschen auf die Seite und das ist so kurz und es ist schlechtes Wetter und die rennen wie die Kanickel. Und das musst du...
Glaub mir, das ist schwer zu spielen.
Also, ja, was ist das? Und ich habe schon auch noch den Herrn Watzke im Kopf, wie er bei seiner Rede, wir wollen schon die Bayern irgendwann ablösen als Meister. Also ich habe nicht das Gefühl,
Das muss er auf der Generalversammlung sagen,
und Markus. So einfach wie dieses Jahr, behaupte ich jetzt einfach mal, war es noch nie. Ja, weil dieses
deswegen
Jahr
haben sie FC auch Bayern nur 16 Punkte Rückstand.
Aber ich halte es doch für ein großes Glück für den Fußball und vor allen Dingen für die Vereine, die oft in der Krise sind. Wenn ein Verein wie Borussia Dortmund, an der Spitze der Obervater Reinhard Raubal, dann kommt Watzke, erfahren, kennt das Fußballgeschäft. Dann hat man Matthias Sammer von außen als zusätzlichen Berater geholt. Man hat Sebastian Kehl, von Zorkanz zu schweigen, der über 20 Jahre hervorragende Einkaufspolitik gemacht hat. Man hat das Beste vom Besten. Und siehe da, die Eigendynamik des Misserfolges erreicht auch Borussia Dortmund. Und es ist nicht alles erklärbar, sondern erklärbar ist es in erster Linie durch die Struktur der Mannschaft und durch die Eigenschaften, die wir gerade genannt haben, die fehlen. Das heißt, auch ein perfekt geführter Verein hat den Erfolg nicht von Dauer, sondern er muss damit leben, dass auch eine Eigendynamik des Misserfolges einsetzt. Und die hat Borussia Dortmund im starken Maße getroffen.
Aber umso wichtiger ist doch dann die Position des Trainers auch, der dann eben diese Mannschaft auch entsprechend führt. Im Moment hat man das Gefühl, da spielt jeder für sich, jeder verlässt sich auf seine individuelle Klasse. Aber irgendwie so eine Mannschaft ist da nicht erkennbar.
Aber dieser junge Trainer, die Mannschaft wird niemals gegen einen so jungen Trainer spielen. Das gibt's
nicht. Ich sage ja nicht, dass die gegen den Trainer spielen, aber...
Nicht gegen.
Nein, das gibt's nicht.
Nein, ganz im Gegenteil, der ist ja sogar der Kandidat der Mannschaft gewesen. Ne? Also er war ja auch im Trainerteam von Favre.
Der schlimmste Satz, den du
sagst. Ja, gut, aber es ist tatsächlich so, ne?
Ja, es ist so. Ja, wenn es aber so ist, kriege ich sofort feuchte Hände.
Terzic war ja schon im Trainerteam von Favre als derjenige installiert worden, der eher von Vereinsseite und von Watzke Zorg-Seite da reinkam. War jetzt keiner, der mit Favre vorher schon 3-4 Stationen gereist ist, sondern der war...
Was mich halt fasziniert als Außenstehende ist einfach, dass die zwei erfolgreichsten Trainer bei Borussia Dortmund, Thomas Tuchel und Lucien Favre, dass die nie diese Anerkennung bekommen haben, was sie eigentlich verdient gehabt hätten, dass sie eher große Probleme im Verein hatten, nie den Support eigentlich auch von der Clubspitze, so habe ich es zumindest von außen wahrgenommen, dass die...
Warum?
Was glaubst das du? Das ist eben die Frage. Ich glaube, sie suchen nach wie vor diesen Klopp 2.0. Das ist ein Thomas Tuchel nicht, das ist ein Lucien Favre nicht, definitiv nicht.
Ja, wenn du auf dem Pfad der Suche auch bleibst, dann läufst du ins Verderben. Ja. Also du kannst nicht jemanden suchen, der mal da war und jetzt da versuchen, eine Kopie zu finden.
Aber das finde ich so ähnlich wie bei Leverkusen, die auch immer sagen so.
Ne? Ja, aber da hast du keine Südtribüne mit 25.000 und keine echte Liebe und wahre Liebe.
Nein.
Das ist all diese Dinge, die wabern so über dem Ganzen und das hat eine Wucht. Und dann kommt so ein Favre und sagt, ich bilde euch die Jungen aus.
Ja.
Weiß man, dass er das kann. Das macht ihr mal da vorne, da gehe ich nicht, das bin ich nicht. Und du hättest den, da kannst du eher auf Kalteisen klopfen. Du wirst einen Charakter eines Menschen nicht ändern. Und der hat, wenn du ihn heute fragst, ich glaube nicht, dass er sagt, ich habe so 1000 Dinge falsch gemacht. Ich habe die Dinge gemacht, von denen ich euch vom Anfang an gesagt habe, so werde ich sie machen. So. Und dann kommen die Jungen und machen Spiele, wo wir alle auf den Stühlen stehen und sagen, schöner kann man nicht Fußball spielen. Und dann fahren sie nach Augsburg, nach Freiburg und die sagen, heute gibt es keinen schönen Fußball, sondern...
Aber vielleicht ist es ja ein Erklärungsversuch, was Markus gemeint hat, dass eben diese Emotionen bei Favre gefehlt haben. Deswegen ist er ja vielleicht nicht so
ja, das angekommen. Aber wenn sich ein Lucien Favre vor die Südtribüne stellt und sich aufs Herz und da rumhüpft, also das ist ja das unauthentischste.
Die Spieler hätten sich auf den Rücken geworfen. Jetzt haben sie ihn soweit.
So, ab und zu hatten sie ihn ja dazu bekommen, dass er schon mal an der Seitenlinie dann auch Dinge gemacht hat, wo du sagtest, oha, was macht er jetzt? Gerade in den Wochen, wo es dann die Großen, ist ja zu wenig Klopp und sowas. Aber das ist er nicht. Ne? Und deswegen kannst du ihn auch nicht holen. So, jetzt, ich glaube, wenn sie jetzt jemanden suchen würden, für die letzten Wochen und es Favre nicht schon gegeben hätte jetzt in den letzten anderthalb Jahren, dann wäre das im Grunde ein Kandidat, dem sie die Mannschaft jetzt in die Hände geben würden, weil das genau der ist, den sie vielleicht brauchen. Das ist extrem heikel jetzt. Also die letzten, ich weiß gar nicht, wie viele Spieltage haben wir jetzt noch? 14 Spieltage.
Kannst du ausrechnen dann.
Ja, ich wusste nicht, ob wir jetzt am 20. 19. sind, aber vielen Dank.
20.
Brauche für sowas kurz.
Aber ich glaube trotzdem, ich würde Favre kein Persilschein geben, sondern ich glaube, dass, wie eben angesprochen hat, Automatismen, die Berechenbarkeit des Dortmunder Spiels natürlich auch ihre Ursache haben in den Trainingsformen und in dem, was Favre sich unter Fußball vorstellt. Also von daher würde ich ihn nicht selig sprechen, sondern er hat an dieser Entwicklung auch dazu seinen Beitrag geleistet.
Was sie wollten, fünfmal schon, ich übertreibe jetzt, Nagelsmann. Und das hat jedes Mal überlappend nicht funktioniert. Mhm. Einmal hatte er noch Vertrag, dann hatte er wieder Vertrag. Sie haben den sie immer oder seit man Nagelsmann da verortet, wo er hingehört, haben sie ihn nicht gekriegt. So, es ist immer second best. Und dieses hängt ja dann auch dort über der Gemengelage. Also der jetzt gerade da ist, ist jetzt Rose. Nun ja.
Da reden wir gleich noch
aus dem Regen und der Umgebung der Traufe direkt.
Markus, lass uns mal kurz ins Spiel reingehen. Sie haben ja auch vor einiger Zeit gesagt, die Spieler sogar, wir können nicht verteidigen. Ist das vielleicht in der Szene
das
auch...
Das war der Entlassungsschein für Favre.
Ja, hier, guck mal. Wie nennt man diesen Pass?
Ja, No-Look-Pass.
Ne? Ja, der zum Konter führt. Ne? Und dann sind sie alle zu weit weg.
Ja. Delaney ist zu tief.
Ja, kann man den halten?
Auch. Das ist ja das nächste Problem, was sie haben. Das ist ja ein ausgewachsenes Torwartproblem.
Den Schussansatz kann ich sehen.
Also Can, jetzt guck mal.
Macht sich frei. Also ich glaube, Delaney kann eher raus. Das glaube ich auch.
Geht er erst mit und dann lässt er sich in die Kette reinfallen. Jong setzt sich wieder ab. Und aber das reicht halt
jetzt
dann.
Schau mal, Marco Reus. Kann man den nicht halten?
Ich frage mich natürlich, warum man nicht noch einen Schritt macht, ne? Und dann hochspringt, oder?
Aber die Kette an sich steht da schon sehr weit hinten. Ja, also die stehen ja schon, wenn man das Bild sieht, die stehen ja im 16er schon
die
drin.
Kette.
Also
so wie die verteidigen. Wie die nicht rausrücken, wie die nicht rausrücken.
Du hast nicht den Eindruck, machen Fehler, wenn wir...
Du schießt hier nicht. Ja. Du hast nicht den Eindruck, dass die da stehen und sagen,
Wir müssten 5 Meter weiter vorne stehen, dann käme der ja gar nicht so zum Schuss.
Also gut, hier, der...
Nein, das ist schon...
Ist auch nicht gut, aber natürlich an der Mittellinie, Markus. Kann man immer noch verteidigen also, dann, ne?
Ja. Oder? Jetzt, aber jetzt schau mal, wo die zwei Innenverteidiger stehen. Die stehen im...
Die stehen innen, aber...
Aber
sehr nah zum, eigenen
Elfer und 16, also...
Und sie sind nicht in Unterzahl, muss man auch nochmal sagen.
Ne? Sie sind ja nicht in Unterzahl. Wie gesagt, Delaney macht den Fehler, dass er eben nicht bei Jong bleibt. Er lässt sich da hineinfallen in diese Kette noch mit, wo überhaupt keine Not ist. Und dadurch hat Marco Reus kommt einen Tick zu spät. Jetzt ist die Frage, könnte er früher einrücken? Das sieht man natürlich jetzt auf dem Bild nicht. Wenn Delaney bei ihm bleibt, passiert ja nichts.
Du sagst haltbar? Hat Dortmund da ein Problem auf der Torwart?
Nein, das kann ich nicht sagen. Also der Schussansatz war zu sehen und er greift über, wenn ich das richtig gesehen habe. Und möglicherweise wäre er mit der rechten Hand den kürzeren Weg gehabt. Aber
da haben wir natürlich leicht reden jetzt
natürlich,
im Trockenen.
Ja, aber trotzdem, mein Gefühl sagt mir, nicht unhaltbar.
Ja, der zweite, den sehen wir vielleicht gleich noch so. Nee, da ist die
Diskussion. Sehen wir jetzt direkt. Pass mal. Also. Und das war auffallend, fand ich gestern. Nee, das ist nochmal der erste. Freiburg hat sehr viel aus der Distanz, das sieht man gar nicht mehr so oft. Ne? Ja. Einfach geschossen. Ne? So, jetzt kommt das 2-0. Heribert, jetzt nochmal deine Einschätzung.
Ja, das stimmt mit den Distanzschüssen, der hat es ja auch probiert.
Guck mal hier, außerhalb des 16ers.
Sieht man muss er doch halten, da brauchen wir gar nicht drüber reden.
Die Frage, ich habe Angst gehabt, dass er gegen den Pfosten läuft.
Ich glaube, er hat mit der Flanke gerechnet. Das war ja mein Gefühl, der hatte gedacht,
niemals schießt einer von dort.
Von da schießt er nochmal kein Mensch.
Bist du verrückt?
Und jetzt...
Ja, aber er steht ja genau da im kurzen Eck. Also den muss er doch haben. Also
hat er einfach
bei aller
Angst,
Liebe, aber
dann hat er Angst, dass er gegen den Pfosten.
Oder? Das sieht so aus. Ja, ja. Ne? Willst du nicht? Also, aber war das vielleicht eine Idee auch der Freiburger, Markus?
Ja, im Nachhinein, wenn ich jetzt Schmied wäre, würde ich sagen, ja, das wollte ich so. Würde ich gut dastehen. Nein, der wollte das, ja. Der wollte aufs Tor schießen, weil er in der Mitte, glaube ich, da war ja nur ein Spieler mit dabei. Wäre wahnsinnig schwer gewesen, den zu finden. Also er hat die Lösung da für sich gesucht. Und aber solche Tore bekommt nun mal auch mal ein Torwart. Ja, so ein Ei,
trotzdem, mit der,
es passt halt in die Situation.
Genau. Du bekommst die Chance. Ich glaube, mit der Messlatte und dem Anspruch, in Europa wirklich auch zu den Viertelfinalisten der Champions League regelmäßig zu gehören, brauchst du auch einen Torwart, der europäische Spitzenklasse ist. Und über die Bürki-Verlängerung wurde schon damals sehr, sehr viel gesprochen, obwohl es ein besserer Zeitpunkt noch für ihn war. Ich glaube, die Dortmunder haben keinen Torwart hinten drin. Das kennt jeder aus der Jugend, aus der Bezirksliga. Wenn du einen hinten drin hast, bei dem du weißt, die Bälle sind da sicher, der hat die Situation rund um seinen 16er, hat er im Griff. Wenn die Bälle darauf fliegen, wenn er raus muss, der weiß komplett, was er macht, ist unsere gesetzte Nummer eins
da. Das ganze verkorkste Geschäftsmodell der Bayern die letzten Monate basiert darauf, dass da hinten einer ist. Lass die 50 Meter grün. Ja, der Irre macht das ja schon.
Das ist ja der Entscheidende. Das war in der Champions League ja auch schon.
Also die der Manuel Neuer, die entscheidenden Spiele, die der, das ist vielleicht abgedroschen, die der für die Bayern da tatsächlich gewinnt, und da können wir auch über das Champions-League-Finale reden, die verliert vielleicht der Dortmunder Torhüter, und da will ich jetzt gar keinen Namen einsetzen an der Stelle, für den BVB. Ne? Und da ist auf jeden Fall, sie haben in so vielen Bereichen, gerade was die europäischen Top-Talente angeht, da haben die Dortmunder wirklich absolutes Top-Level auch im Scouting und sowas erreicht. Vor Torwartposition sehe ich noch Spielraum.
Also ist natürlich nicht nur ein Problem von Dortmund, muss man an der Stelle auch sagen. Also haben auch andere Vereine, aber deswegen wollen sie ja scheinbar reagieren. Wir reden gleich weiter über Borussia Dortmund. Was wären die Auswirkungen, wenn sie die Champions League nicht erreichen würden? Und wir haben den Namen schon öfter erwähnt. Im Sommer kommt er oder kommt er nicht? Die Rede ist natürlich von Marco Rose. So ganz eindeutige Aussagen gibt es zumindest von ihm und aus Gladbacher Sicht nicht. Also kurze Pause, gleich geht's weiter. Wir sind wieder zurück beim Check24-Doppelpass. Marcel und Herbert haben ihren Kaffee bekommen, also dann können wir weitermachen. Herbert, im Moment ist Borussia Dortmund Sechster. Wenn sie die Champions League nicht erreichen würden, wie groß ist der Schaden, was glaubst du?
Ich kann das nicht, es hat ja schon
eine, also natürlich erstmal finanziell,
ist börsennotiert, der Verein ist börsennotiert, und es hat ja schon eine Zwischenbilanz gegeben, Watzke hat auch schon ein paar Zahlen genannt, durch die Corona-Krise. Wenn die internationalen Einnahmen fehlen, dann wird es Borussia Dortmund enorm wehtun. Aber ich denke, dass dieser Verein so viel Vertrauen genießt, dass er auch eine solche Delle, wenn sie dann nicht über 2-3 Jahre anhält, eine solche Delle ausparieren kann. Aber wie gesagt, auf Dauer ist Borussia Dortmund mit dem zweithöchsten Lizenzspielerkader in Deutschland darauf angewiesen, nicht nur international zu spielen, sondern Champions League zu spielen.
Aber es hätte ja nicht nur wirtschaftliche Folgen, sondern auch massive sportliche. Weil wenn die nicht in die Champions League kommen, dann könntest du ja so Spieler wie Haaland oder Sancho, die könntest du dann nicht mehr halten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die dann in Dortmund bleiben.
Also du musst verkaufen, meinst du?
Also ich glaube, dass die dann verkaufen müssten. Ja.
Und die Attraktivität für die nächsten 17, 18, 19-Jährigen aus England, die sagen, super, dahin spielen wir mal ein bisschen. Das
Geschäftsprinzip basiert im Grunde darauf, dass du halt genau diese 20-jährigen Supertalente bekommst und ihnen auch die Champions League schon bietest, ne, bevor sie dann den Schritt. Das ist ja so, Dortmund ist ja leider so ein bisschen in diese Schublade Durchlauferhitzer geraten. Und diese, Marcel hat es vorhin beschrieben, das hat natürlich auch eine Kehrseite. So, ne? Also die Spieler, die gucken schon sehr auf sich und sind auch darauf ausgerichtet, vielleicht 2-3 Jahre, also die Top-Talente. Ne? Es gibt viele, die Dortmund vielleicht auch als Endstation ansehen. Das sind aber dann eher über Reus und Hummels, über die haben wir gesprochen, vielleicht ein Emre Can. Ne? Aber bei sehr, sehr vielen der großen Talente ist es eben so, dass sie dann den nächsten Schritt da machen wollen. So. Und wenn der dann außer, wenn die sportliche Qualifikation für die Champions League aus dem Blickfeld vielleicht gerät, dann springen da eine ganze Menge andere Themen mit. Und dann muss es vielleicht einen zusätzlichen Verkauf geben. Also Sancho ist eigentlich geplant, den müssen sie auch schon günstiger aufgrund der ganzen Corona-Umstände abgeben, wahrscheinlich im Sommer. Vielleicht wird dann Haaland auch schon diesen Sommer ein Thema. Auf jeden Fall kommt Bewegung rein, die sie sich nicht wünschen.
Also wenn Dortmund ein Durchlauferhitzer ist, dann würde ich sagen, dann ist Sancho aber erkaltet. Ja, wenn ich dann lese, 120 Millionen Sancho, ich denke mal, dass der europäische Markt auch Spiele von Borussia Dortmund sich anschaut.
Ja. Aber im Moment sowieso schwierig, 120.
Ja, sowieso schwierig. Corona. Und dann, wenn man auch die Spiele von Dortmund sieht und dann auf Sancho achtet, ob man dann noch von 120 Millionen sprechen will.
Also am meisten Geld könnten sie wahrscheinlich mit Haaland machen. Das ist ja, ohne Frage.
Ja, nur wenn sie diesen aber nicht hätten, wiederum.
Dann können sie sich vom Spielbetrieb abmelden. Da kannst du ihn
ja, in Holland. Jetzt stell dir nur mal vor, Holland ist nicht in dieser Mannschaft.
Ja,
ja dann vierter.
Und du siehst, dass er jetzt auch seine ganz normale Delle kriegt. Mit Sancho ist das schiefgegangen, was mit Lewandowski damals gut gegangen ist. Also, ich stand ja vor der Frage, wir verkaufen. Weg, nehmen wir die 100 Millionen, zack. Oder 120. Darauf sagte Manchester United, die haben rumgezockt bis zum Ende. Nee, so viel zahlen wir nicht. Dann haben die gesagt, pass auf, dann spielt er mit uns noch die nächste Saison, schießt uns in die Champions League, 40 Millionen plus und danach reden wir neu. Das ist damals mit Lewandowski gut gegangen, bevor er zu den Bayern ging. Hat er dieses Jahr bis zum Vertragsende performt. Der junge Kerl, und da mache ich ihm noch nicht mal einen Vorwurf, hatte den Traum, ich rette jetzt Manchester United und reite mit denen ins Abendrot. So, nee, machst du nicht. Du spielst jetzt schön hier weiter. So, jetzt ab und zu hat er ja wieder Szenen.
Aber Manchester United Tabellenführer jetzt in England, ne? Da guckt er vielleicht auch ab und zu nochmal auf die Tabelle und sagt so.
Aber Marcel, das heißt, ein Jahr könnten Sie überbrücken? Ohne Champions League?
Also so gesund sind sie schon, dass sie überbrücken können. Nur, nochmal, Geschäftsmodell ist so. Champions League, was sind das, 40 Millionen etwa, mit denen Dortmund festrechnen kann, weil sie die Gruppenphase
dann sehr wohl dahin kriegen. Ist ja mehr, je nachdem, wie viele Punkte du erholst.
Vor allem die Spieler auch und die Werbe. Carsten Kramer hat seine Einnahmen basieren ja auch auf Champions League-Niveau.
Also 60 bis 80 Millionen sind es schon, die da verloren gehen.
Ich habe jetzt ganz konservativ. Plus oder minus noch die Corona, 100 Millionen Zuschauer. Ja. Also irgendwo drucken können die auch kein Geld. Das geht dann an die Nahtstelle. Gut, und danach kommst du in die Situation, dass alles wieder funktioniert, sofort funktionieren muss. Also du kannst dir dann keine Fehler leisten. Ja. Jetzt kannst du sagen, wenn einer von den Jungen nicht funktioniert, naja gut, wir haben erstens nicht so viel ausgegeben und zweitens, sie wollen den Kader verändern. Wir haben doch vorher gesagt, die Mannschaft, so können sie nicht weiterkicken. Also am Kader werden sie schrauben müssen. Kader kostet, soviel ich weiß, es sei denn, du findest noch 12 Mukokos in der eigenen Jugend. Aber das
wird oder ein Torwart zum Beispiel, haben wir eben angesprochen. Ne?
Ein Torwart,
der, kostet wahrscheinlich auch
der sofort ein bisschen Geld, ne? Die Qualitäten hat, international. Ich glaube nicht, dass da welche unter den Bäumen sitzen und sagen, hoffentlich ruft Dortmund an.
Und den Sie da ja so angeblich im Auge hatten, Ajax Amsterdam, Onana ist der, glaube ich. Ne?
Pech.
Der ist nun ärgerlicherweise diese Woche für ein Jahr gesperrt worden, weil er, ich glaube, die falschen Tabletten bei seiner Frau aus dem Schrank genommen hat, also Doping. Also der fällt auch ein Jahr aus, wobei der einen Marktwert von 20 Millionen hat, aber in der Kategorie bist du dann, ne? Auch wenn du über jetzt...
Torwart?
Echt? Ja.
Das ist also erstaunlich. Ne?
So, das, und wenn wir noch eine Minute über das Torwartproblem von Dortmund reden, sind es 21 Millionen bei jedem, der einen Torwart hat zum Verkaufen. Die alle wissen doch, Dortmund...
Das kommt dazu.
Auch, ja.
Das finde ich billiger. Ne?
Das alles zusammen. Deswegen, na klar,
werden
sie ein Jahr überleben.
Andererseits, ich habe in der Welt, glaube ich, heute gelesen, Borussia Dortmund verliert die Champions League aus den Augen oder so. Ne? Soweit ist es jetzt ja noch nicht ganz. Also ich glaube, es sind 3 Punkte auf Platz 4. Klar, ne, der Trend spricht voll gegen sie. Ne, das waren einige Niederlagen zu viel. Also
wenn Frankfurt gewinnt, dann sind es, glaube ich, 4.
Ja. In den letzten Wochen, aber 4 Punkte sind machbar. Ja auch noch eine Menge Spiele, wie wir jetzt vorhin, wie ihr mir freundlicherweise ausgerechnet habt.
14 Spiele noch, kannst
Vielen Dank.
Du ausrechnen, wie viele Punkte es noch zu
vergeben? So, also ne, da ist noch nichts verloren. Und in der Mannschaft steckt ja, da braucht keiner drüber sprechen, steckt absolut das Potenzial, dass sie in diese Tabellenregionen auch können. Nur... Das ist leider immer nur die eine Seite der Wahrheit. Die andere ist, schau auf Schalke, ist auch ein Kader, der viel mehr erreichen muss. Hertha.
Auch ein Dauerthema bei uns in den letzten
Jahren. Also das ist leider immer nur die eine.
Laura, die Frage der Woche. Können wir die schon auflösen?
Ja, sehr gerne. Da dreht sich auch alles um die Champions League und den BVB, ob die verspielt wird, ja oder nein. Und wenn man sich so im Netz so ein bisschen umschaut, da sind sie noch positiv unterwegs, die BVB-Fans. Also hier heißt es, das System BVB ist durchschaut, aber der Kader ist stark genug, das System zu ändern, in der Abwehr stabiler zu werden. Daher wird Dortmund am Ende Dritter. Oder auch hier noch eine kleine Reaktion, die individuelle Klasse beim BVB reicht so nicht aus. Dortmund muss wieder als eine Mannschaft, als eine Einheit auftreten, wo jeder für den anderen den Meter macht. Nur so schafft man es noch in die Champions League. Und auch, wenn man sich die Frage der Woche anschaut, da sieht das ein bisschen anders aus, muss man sagen. Denn 73% von Ihnen zu Hause sind der Meinung, ja, das wird nichts mit Champions League und BVB. Nur 27% denken da noch, dass da eben die Trendwende geschafft wird und der BVB auch in der nächsten Saison dann in der Champions League unterwegs ist. Sie haben uns auch angerufen, das waren Ihre Reaktionen darauf.
Wenn Dortmund sich nicht einen namhaften, sehr guten Trainer sofort zulegt, nicht erst im Sommer, verspielen sie nicht nur die Champions League, sondern finden sich im unteren Drittel der Tabelle zum Abschluss.
Keine Mannschaft der Welt verkraftet das, wenn 5 Leistungsträger seit Wochen hinter ihrer Form herlaufen und der Trainer sieht das nicht. So sind die Europa-League-Plätze in Gefahr.
Man sagt ja immer, die Mischung zwischen erfahrenen und jungen Spielern muss stimmen. Bei Dortmund ist das eher eine toxische Mischung.
Die Dortmunder werden die Champions League erreichen. Die Qualität der Mannschaft ist zu groß.
Du bist ein Fan vom Dopafon, ne? Oder?
Also eine toxische Mischung, das ist mir doch ein bisschen, das geht ein bisschen weit. Nein, Borussia Dortmund hat dann natürlich noch die Chance, Platz 3, 4 zu erreichen, selbstverständlich. Ich wünsche es mir natürlich, dass Eintracht Frankfurt das ganze Dortmund in den Rang abläuft, zumindest in diesem Jahr.
Da kannst du nicht ganz neutral sein.
Da kann man nicht ganz neutral sein. Nein.
So, und wir haben gehört, also da war auch die Rede vielleicht von einem anderen Trainer. Und damit kommen wir zu anderen. Borussia gestern die 1-2 Heimniederlage gegen den ersten FC Köln. Dass sich die Mönchengladbacher vielleicht bald einen neuen Trainer suchen müssen, darüber wird schon lange spekuliert. Und das ist ein offenes Geheimnis, dass sich offenbar die Dortmunder um Marco Rose bemühen. Aber der hat sich anscheinend noch nicht entschieden.
Was will Marco Rose? So lautet wohl die entscheidende Frage. Was die Mönchengladbacher wollen, ist klar: Rose behalten und den 2022 auslaufenden Vertrag verlängern. Doch der Umworbene besitzt eine Ausstiegsklausel und Sportdirektor Eberl vermeidet es tunlichst, den Trainer zu bedrängen. Obwohl er natürlich bald eine Entscheidung braucht. Am besten pro Mönchengladbach. In Dortmund hoffen die Verantwortlichen, dass Rose zu ihnen kommt. Dass die Schwarz-Gelben mit Edin Terzic in die nächste Saison gehen, war schon unwahrscheinlich und ist inzwischen so gut wie ausgeschlossen. Hallo Marco, wie schaut's aus? Alarmstimmung, sogar die Champions League könnte der strauchelnde BVB verpassen. Was wiederum für Rose ein Argument sein könnte, Eberls sicher unterschriftsreifen neuen Vertrag zu unterzeichnen. Ja, sollten sich die Gladbacher qualifizieren. Aber vielleicht hat sich der begehrte Coach ja längst pro Dortmund entschieden. Und weil außer ihm niemand wissen kann, welche Borussia er attraktiver findet, diskutieren wir die Frage, welche Borussia ist besser für Marco Rose?
Ja, Markus.
Schwierig zu beantworten sind.
Weiß.
Natürlich
deswegen bist du ja hier.
Ja, zwei tolle Vereine, Traditionsvereine. Wenn man sich den Weg von Borussia Mönchengladbach anschaut, das ist schon sensationell, wie die, sage ich mal, wie kontinuierlich die letzten 10 Jahre auf dieses Niveau gekommen sind. Und jetzt ist eben die Frage, was will er? Sieht er Borussia Dortmund so viel besser wie Borussia Mönchengladbach? Wo ich einen Manager habe, der total auf mich steht, wo ich eine Mannschaft habe, wo ich das Gefühl habe, die mir total folgt und die Spaß macht. Und das ist eben die Frage, was will er?
Das ist ja für mich erstaunlich, dass wir darüber überhaupt diskutieren. Vor Jahren wäre das überhaupt keine Frage gewesen. Da wäre er nach Dortmund gegangen, weil das einfach der bessere Verein war. Und jetzt diskutieren wir darüber, welche Borussia die bessere ist. Das ist ja schon bezeichnend irgendwie.
Naja, aber
auch für die Entwicklung bei Borussia Dortmund, dass sich das eben annähert.
Die Frage ist, was geht in Gladbach noch viel mehr oder geht auf Dauer in Dortmund mehr? Ne?
Tja, wieder zurück vor 5 Minuten.
Also im Moment sagst du,
wenn alles so weitergegangen wäre bei Dortmund, aber du siehst, und die Entwicklung der Trainer haben wir vorhin da auch drüber besprochen. Der Rose ist ja ein intelligenter Kerl. Der hat ja gesehen, wie das dort läuft und welche Ansprüche dieser Club hat, die manchmal dann irgendwo ins Irre laufen. So. In Gladbach kannst du in Ruhe arbeiten. Ja, ja, mit einer Endlichkeit. Du wirst Messi nicht von Barcelona jetzt direkt über Gladbach da wegkriegen, sondern du weißt, es gibt Entwicklungspotenzial, aber in dieser Marge. Hast du bei Dortmund mehr? Will er mit, wir haben doch gesagt, Dortmund, und sie werden von der Philosophie gar nicht weggehen können, Philosophie, von dem Geschäftsmodell. Junge holen, ausbilden, das ist Gladbach, nur vielleicht im Regal eins höher. Aber es ist nicht das, wo du sagst, so jetzt werden wir Meister. Und ist das dann wirklich der nächste Schritt für ihn?
Ich glaube,
wieder entwickeln? Oder sagt er, pass auf, jetzt habe ich mal entwickelt, gezeigt, dass ich entwickeln kann.
Also jetzt
mal sehen, was ist noch was anderes. Und wenn nicht, dann entwickle ich möglicherweise, und so wie die Dinge jetzt Stand jetzt sind, das ist ja entweder die einen so, die anderen eher so, Correct. Vielleicht entwickle ich lieber noch ein bisschen bei Gladbach, als dass ich dort Klopp 2 abgeben soll. Und das will ich gar nicht.
Ich glaube, die eigene Entwicklung von Rose kann in Gladbach viel besser vonstatten gehen. Mhm. Er muss sich dort nicht mit dem Präsidenten Königs oder mit dem Sportvorstand Bonhoff unterhalten, sondern die halten sich zurück und delegieren alles an Eberl. Er hat nur Eberl als Gesprächspartner. Und das ist die große Stärke, dieses klare Bild, das Borussia Mönchengladbach abgibt.
Und du meinst, in Dortmund wären es zu viele?
Und das Dortmund hat eine andere Struktur. Ja. Und ich glaube, zur Entwicklung des Trainers ist diese duale Beziehung Eberl und Rose genau das Richtige für die eigene Weiterentwicklung. Der Trainer darf auch an sich denken. Und wenn er zu Dortmund gehen würde, würde er eine völlig andere Konstellation vorfinden. Also,
Also habe ich mal die Frage gestellt, ob das Ganze vielleicht doch schon entschieden ist, weil es gab verschiedene Aussagen natürlich von Marco Rose und von Max Eberl. Darüber sprechen wir gleich nach nur einem Spot. Herbert, du kennst ja diese ganzen Aussagen, Interviews in so einer Situation. Wie hast, klar, du, die, der geht nach wie hast du die gestern wahrgenommen?
Ja, ist doch klar, der geht nach Dortmund, sonst hätte doch längst gut. Eberl und er haben einen Deal, das sage ich jetzt nicht gleich, Eberl und er haben längst einen Deal gefunden und dieser Deal steht und dann wollen sie dem Verein nicht schaden, der Entwicklung, und deswegen halten sie das noch 4 Wochen
unter dem Deal. Nach gestern,
ja, Rose hätte
das sich war hingestellt. Das falscheste Ergebnis gegen den falschestmöglichen Gegner, um jetzt noch ein bisschen den Deckel drauf zu halten und das in Ruhe wirklich. Ja. Ich bin auch überzeugt, mit Dortmund ist längst geklärt. Ja. Aber Gladbach sind ja immer noch auch selber da oben dran. Und die müssen nicht, aber die würden natürlich gerne.
Aber Max hat gestern 98%.
Ja, 98%
hat das. Was soll er sagen? 30%.
Aber das ist ja weniger. Ja,
ist
es waren 99, da wurde darauf angesprochen. Insofern wird die Wahrscheinlichkeit immer geringer, dass das Rose.
Eberl muss bleibt. Doch verlangen und sagen: So, Rose, du stellst dich jetzt hin und sagst, ich erfülle meinen Vertrag auch im nächsten Jahr in Gladbach, ich will davon nichts mehr hören. Das geschieht nicht. Mhm. Also, wenn das nicht geschieht, denn der Manager Eberl muss ja Wert darauf legen, dass diese Diskussion.
Das aufhört. Kann er, glaube ich, auch nicht verlangen, weil es eine Abmachung gibt, die sogar schriftlich fixiert ist, ne, wie Rose sie auch in Salzburg im Vertrag hatte, wovon dann wieder Gladbach profitieren konnte. So kann jetzt der nächste Verein profitieren. Aber nur es wird halt sehr schwer zu verargumentieren mittlerweile jetzt in dieser Endphase der Saison,
ja, weil sie für Marco Rose. Werden. Sie werden jetzt getrieben. Die beiden haben ein gutes Verhältnis. Ja. Aber da darfst du nicht gegen Köln 1-2 gestern verlieren. Sonst hilft dir das Verhältnis nicht. Sie werden sich erklären müssen in Kürze. Das hilft sonst niemandem.
Es sorgt halt mittlerweile auch für Unruhe einfach, ne, in der Mannschaft, im Verein. Ne? Die Mannschaft, die hängt sehr an ihm. Das ist seine Truppe so. Jede Vertragsfall. Er machte die Arbeit für Eberl auch deutlich schwieriger. Sowohl was Neuzugänge angeht, als auch Vertragsverlängerungen. Ne? Weil all diese Talente, über die wir in Dortmund schon gesprochen haben, die auch Borussia Mönchengladbach im Blick hat und immer mehr sich aus Frankreich etc. holt, die wollen immer mehr wissen, als zu welchem Verein sie gehen, zu welchem Fußballlehrer, zu welchem Ausbilder gehen sie, wer plant mit ihnen die nächsten Karriereschritte. Und wenn Eberl das nicht klar beantworten kann und das so über der Borussia schwebt, dann macht es die Arbeit
Markus, würdest du das leichter. Unterstützen, dass sich der Spieler wirklich nach dem Trainer richtet? Ich glaube schon nach dem Verein, weißt du, und nach den Möglichkeiten, ob er da spielen kann. Aber
Jungspieler schon eher.
Ist das so entscheidend?
Jungspieler schon eher.
Die 30-Jährigen.
So eine Karriereplanung mit ihren Beratern zusammen. Und dann schauen sie, okay, welche Vereine kommen da in Frage und wer ist der Trainer? Ja, das ist natürlich für einen jungen Spieler wichtig. Wo sieht er mich? Wo will er, auf welcher Position will er mich spielen lassen?
Macht er mich besser, ne?
Ja, ne? Komme ich da, habe ich da eine realistische Chance,
das weißt du ja auf Einsatzzeiten zu kommen? Bevor du kommst, das weißt du ja nicht.
Die erste Frage ist immer, kann ich, wenn ein guter Berater da ist, der guckt, kann er spielen? Ist die Position, die er am besten kann, ist die stark besetzt? Dann gehe ich da nicht hin oder sehe ich mich dort in einer
Stadt? Deswegen ist es schon wichtig, wer Trainer ist. Und ich bin da auch ganz klar der Meinung, da wird jetzt in der nahen Zukunft wird eine Entscheidung gefällt werden, weil du musst ja auch ehrlich deiner Mannschaft gegenüber treten können. Mhm. Und dann zu sagen, okay, Jungs, es tut mir leid, ich gehe nach Dortmund oder ich bleibe hier, umso besser, aber ich gehe nach Dortmund. Jetzt lasst uns bitte die restliche Saison Vollgas, dass wir alle einen schönen
Abend haben. Diese Woche gibt es ja Feuer. 1-2, du verlierst zu Hause 1-2 gegen Köln, da gibt es jetzt Feuer.
Du sorgst dafür.
Mit der Rotation gestern, das kann alles gut gehen. Wenn es gut geht, ist in diesen Zeiten müssen wir
Alles richtig, alles gut. Das weißt du doch.
Ja. Es ging aber nicht gut, du verlierst gegen Köln. Und jetzt hast du eine Temperatur, die werden sie so nicht aushalten. Im Übrigen, das können wir ja auch entdramatisieren. Also die Welt wird sich trotzdem weiterdrehen, wenn Rose weggeht. Deswegen, das ist ja hier keine
Aber Marcel, was wäre die Konsequenz denn für Gladbach? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Dass sie in Ruhe jetzt gucken müssen, wer ist der Nächste. Und wir werden Eberl jeden zweiten Tag fragen, so, wer ist denn der Nächste? Und dann werden die Namen durchs Dorf getrieben. Mhm. Und dann muss er sich, wir verkünden aber erst, wenn die Tinte trocken ist, dieses Spielchen
bewegt. Deswegen wäre es das so entscheidend, dass jetzt möglichst schnell eine Entscheidung fällt, damit sie ja eben auch die Zukunft entsprechend planen können. Und diese Planungssicherheit, die ist ja auch für Dortmund wichtig.
Die haben ja Angst vor der Konkurrenzsituation um den vierten Platz zwischen Gladbach und Dortmund. Das ist ja die Problematik. Wenn die Gladbacher 13. wären und so weiter. Aber hier geht's ja,
so ist es.
Hier ist der Trainer von Gladbach im Konkurrenzkampf mit Dortmund, wo er hingeht. Das ist für die Fanseele, ist das
in Augen Glyphosat. In Augen eines jeden Mönchengladbachers oder Borussia-Fans gibt es kein Argument, warum der Trainer jetzt in dieser Situation sich für Borussia Dortmund entscheiden sollte. Gibt es nicht. Weil sie gehen davon aus, dass sie in den nächsten Jahren das, was der BVB jetzt hat, auch erreichen können. Die sind auf einem super Weg. Es gibt viele Argumente. Ihr seid die Fußballfachleute in dieser Runde und habt es eben schon echt erklärt, quasi, wie es aussieht, was Gladbach für Chancen hat. So, und das macht es so schwer zu argumentieren, auch für Marco Rose, sich da jetzt hinzustellen. Das bleibt auf jeden Fall ein Thema, dass die nächsten Wochen auch hier sicher nochmal.
Aber du kennst Max ja auch sehr gut, ne? Ich glaube schon, wie lange? 10 Jahre?
Seit ich 10 bin, kenne ich
ihn. Ach, seit du 10 bist, entschuldige, so war das. Ach. Ja. Der wird ja nicht unvorbereitet sein.
Ich glaube, er hatte keine schöne Ferien. Den Monat, den er sich gegönnt hat, sind ja doch ein paar Sachen gerade in Gladbach vorgefallen, wo ihm mit Sicherheit nicht gefallen haben. Ich bin der Überzeugung, er weiß Bescheid. Er weiß, in welche Richtung es geht. Er wird jetzt im Hintergrund, wenn es so der Fall wäre, dass er wechselt, dass er im Hintergrund schon längst arbeitet, um den Nachfolger sicherzustellen. Und ebenfalls nicht, umso schöner, dann kann er sich mehr um die Spieler kümmern, die er für die Zukunft haben will.
Ich erinnere mich noch dran, wie er um Marco Rose gekämpft hat, ne?
Ja, also er ist ein fantastischer Trainer. Er hat ja alles richtig gemacht. Er wollte ihn unbedingt. Er konnte, oder es ist das eingetreten, was er sich erhofft hatte. Da muss man ja wirklich sagen, da macht der Max ja wirklich einen überragenden Job. Nicht nur was das Scouting anbetrifft, welche Spieler sie zu Gladbach bringen, sondern eben auch welche Trainer sie oder welche Trainer er immer wieder auch geholt hat. Das war ja, wenn einer will, Favre war ja auch sehr lange in Gladbach. Mhm. Er wollte ihn ja gar nicht rausschmeißen, auch in dieser Negativserie. Favre ist von alleine gegangen. Und jetzt eben auch mit Marco Rose, da könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass der die nächsten 7, 8, 10 Jahre bei Gladbach arbeiten wird, weil Max eben total überzeugt ist von ihm. Und das ist ja eben schon auch eine Argumentation oder ein Pfand für Borussia Mönchengladbach, ihm Trainer zu sagen, hey, pass mal auf, du kannst dich hier in Ruhe weiterentwickeln, du kannst dich hier austoben, du hast den sämtlichen Support, was man sich ja als Trainer auch wünscht, den hast du bei uns. Ja? Und da ist ja schon Dortmund etwas anders gelaufen in der Vergangenheit, wo die Trainer nicht ganz so viel Support, zumindest für Außenstehende, bekommen haben, öffentlich bekommen haben, wo sie doch immer relativ schnell angezählt worden sind.
Wäre er denn der richtige Typ eigentlich für Dortmund, nachdem man sich jetzt da sehnt?
Wir dürfen nicht unterschlagen, dass vom Umsatz her Dortmund fast doppelt so hoch anzusiedeln ist wie Gladbach. Und wir betrachten natürlich die augenblickliche sportliche Situation überhöht. Insgesamt gesehen, wenn man jetzt vor der Saison gesagt hätte, du hast die Chance, bei Borussia Dortmund oder bei Borussia Mönchengladbach Trainer zu werden, dann hätte man sicherlich sich für Borussia Dortmund, unabhängig jetzt von den Einzelheiten und von den jetzigen Geschehnissen, sich entschieden. Dieser Verein ist immer noch eine Nummer größer als Gladbach. Und da ist in Gladbach keiner beleidigt, wenn ich das sage. Und von daher ist die Entscheidung nach meinem Empfinden schon vor Monaten gefallen. Zwischen Eberl und Rose sind die Dinge geklärt. Der ist jetzt erstmal einen Monat in Urlaub gegangen, wo jede Managerfrau sagt, wieso hast du das in den letzten 30 Jahren nicht gekonnt? Ja, wir stehen also sozusagen alle unter Druck, was der Eberl damit angerichtet hat. Das ist ihm gar nicht richtig klar. Und ich glaube, dass da Klarheit besteht, und dass von daher gesehen.
Ich stelle mir gerade vor, wie du Druck von so
einer Frau. Genau, ich rede ja von meiner Frau.
Im Nachhinein, ne?
Ja, natürlich. Aber alle anderen Manager auch, die dann sagen, wie geht das denn? Ja, was hast du uns denn 30 Jahre lang erzählt?
Gut, zu deiner Ehrenrettung sei gesagt, es gab nicht immer schon ein Handy, auch in früheren Jahren, oder?
Gut, klar.
Das vielleicht wollen manche Manager freuen, aber gar nicht, dass ihr Mann einen Monat zu Hause ist. No.
Vielleicht wollen einige Manager aber auch gar nicht einen Monat.
Nein, das ist, wie gut, gesagt,
das besprechen wir in einer anderen Sendung nicht.
Es spricht dafür, dass ihr schon zwischen den beiden, zwischen Eberl und Rose, besteht Klarheit.
Gut. So, und wenn jetzt in Dortmund das funktionieren würde mit dem Terzic bis zum Sommer, dann wäre da Ruhe. Und wenn die gestern nicht gegen Köln, wenn, alles im Konjunktiv, was du in die Tonne kloppen kannst, wenn die gegen Köln nicht verlieren und der nicht, und die Rotation nicht ist, aber so hast du da und da und da Gesprächsbedarf und das kriegt eine Eigendynamik und eine Temperatur, die werden sie nicht lange aushalten können. Und dann werden sie irgendwann mal jetzt sehr bald, und ich sehe da auch kein Drama drin. Die Stadien sind leer.
Ich mache den Vorschlag.
Auch in Gladbach ist das Stadion leer. Das heißt, wenn das Stadion voll wäre und du hast den, irgendjemand kommt auf die wahnsinnige Idee, der verrät uns, der verrät Gladbach. Alles kannst du im Moment, kriegt man es hin. Also deswegen.
Ich mache den Vorschlag, wir beobachten das und diskutieren dann weiter. Ist das in Ordnung?
Nicht lange, glaube ich.
Jetzt müssen wir mal über diese Chaosreise der Bayern reden. Hat ja für viel Aufregung gesorgt. Dann gab es auch noch eine Attacke der Bayern gegen den DFB. Und dann freuen wir uns auf Nils Petersen. Der wird uns live zugeschaltet sein aus Freiburg. Also die Breisgauer, unfassbar, dieses Phänomen und sein Verhältnis zu Christian Streich. Alles gleich bei uns. Vorher die Chance auf 100.000 Euro. Viel Glück. Wieder zurück beim Check24 Doppelpass. Und die Bayern spielen ab morgen ja bei der Club-WM in Katar. Damit sie doch frühzeitig da hinkommen sollten, wurde am Freitag sogar die Bundesliga-Partie bei der Hertha um eine halbe Stunde nach vorne verlegt. Das hat trotzdem nicht gereicht, weil der Flieger ein paar Sekunden zu spät auf dem Rollfeld stand. Durften die Bayern wegen des Berliner Nachtflugverbotes nicht mehr starten. Ein Skandal, sagen zumindest die Bayern. So schaut's aus.
Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben. Zunächst mal Vorfreude.
Wir wollten heute mit dem Sieg nach Katar abreisen und deswegen jetzt heute natürlich, ich sag einfach mal, ein schöner Flug.
Doch zuerst muss man überhaupt mal rechtzeitig wegkommen. Doch weil sein Interview zu lange gedauert hat,
sollen wir schneller fertig machen? Das ist der
wäre besser gewesen, denn die Bayern verpassen den genehmigten Abflug kurz vor Mitternacht um genau 30 Sekunden. Vorschrift ist Vorschrift. Karl-Heinz Rummenigge vermutet natürlich sofort eine antibayerische Intrige der brandenburgischen Politik. Ja, Entschuldigung, an diesem Flughafen wurde schließlich 15 Jahre gebaut. Da muss man jetzt jede Sekunde wieder reinholen. So schaut's aus. Bleibt die Frage, muss man nach Katar und in Corona-Zeiten in der Weltgeschichte rumfliegen, um an einem Operettenwettbewerb teilnehmen zu können? Natürlich, die Bayern wollen den 6. Titel in einer Saison gewinnen. Das hat nur Guardiola mit Barcelona geschafft. Und wenn schon. Es gibt genau 3 Titel, die wichtig sind. Meisterschaft, Pokal, Champions League. Den Rest würde sich ein Fußballfan weder aufs Briefpapier noch auf sonst irgendein Papier drucken. So schaut's aus. Die Club-WM ist sozusagen die Nations League der Vereine und genießt bei Fußballfans in etwa eine Wertschätzung zwischen Kuhmelken und Gummistiefel-Weitwurf. Ganz nett, kann man machen, braucht man aber schon in normalen Zeiten so nötig wie eine Wurzelbehandlung. Und ganz ehrlich, in Corona-Zeiten, wenn Normalsterbliche seltener aus dem eigenen Haushalt rauskommen als die Mülltonne, versteht niemand sinnlose Dienstreisen von Profifußballern in die Sonne.
Also die Bayern haben uns nochmal ausdrücklich gesagt, sie seien pünktlich gewesen und durften trotzdem nicht starten, Tobi. Deine Meinung zu diesem ganzen, wir haben ja Flughaus ist tituliert.
Ja, wir müssen ja fast froh sein, dass die Bayern es dann doch noch nach Katar geschafft haben. Ich denke grundsätzlich, es gibt Schlimmeres, als in der First Class der Katar Air ein paar Stunden auf dem Abflug warten zu müssen.
Insofern, hast du mal so lange im Flieger gesessen?
Hallo. Habe ich auch schon.
Ja? Ja.
Also ja, gewartet jetzt nicht, aber wenn, dann saß ich auch wahrscheinlich eher in der Economy. Und da ist es ein bisschen schwieriger, dann vielleicht auch 5-6 Stunden verbringen zu müssen, als bei einem ganz guten Catering. Ein paar Drinks und guter Laune. Also ich glaube, die Stimmung, so wie man hörte, unter den Spielern war ja auch ganz okay. Die großen Aufreger und in meinen Augen deutlich überzogenen Formulierungen, die kamen dann eher von der aus der Chefetage und ich weiß nicht, ob Uli Hoeneß noch dazugehört, aber auf jeden Fall von Hoeneß und von Karl-Heinz Rummenigge. Uli Hoeneß war auch gar nicht dabei. Das ist in meinen Augen doch schon ziemlich drüber gewesen. Ich glaube nicht, dass man da jemandem Absicht unterstellen kann. Wenn du einfach zu spät kommst, und das waren 3 Minuten, dann ist es auch, finde ich, gut, dass es Regeln gibt.
Also die Bayern sagen, wir sind pünktlich.
Ja,
das war, ist jetzt Aussage gegen Aussage.
Es ging ja auch nicht darum, dass die zu spät gekommen sind. Es ging ja um diese Enteisung, um diesen Enteisungsvorgang, der dann länger gedauert hat als eingeplant. Und dadurch haben die diesen Slot überschritten.
Ja, gut, da können die Bayern ja nichts für.
Ja, da können Flugzeug die
nicht enteist werden.
Ja gut, aber du kannst ja die Gesetze nicht aufheben, weil die Bayern nichts dazu können.
Ja.
Also es handelt sich hier nicht um ein nationales Unglück.
Also die Bayern überschätzen sich da, glaube ich, auch ein bisschen. Das ist ja kein öffentliches Interesse, um so ein Nachtflugverbot aufzuheben oder Wahrung der Sicherheit oder sonst irgendwas da als Ausnahme gelten kann.
Naja, also wegen ein, zwei Minuten musst du ja nicht das ganze Nachtflugverbot aufheben. Also da ist von allen Seiten, glaube ich, ist da manches nicht so richtig optimal gelaufen.
Es passt zum Berliner Flughafen.
Und dass sich das dann steigert im Flugzeug und dass dann die Begeisterung nicht von Stunde zu Stunde zunimmt, das kann ja jeder nachvollziehen.
Die wollten ja trainieren.
Vor allen Dingen haben die frei, die haben gerade gespielt. Dann setzt du dich in den Flieger, hast natürlich solche Beine. Markus, also bitte.
Nein, ich finde es ja frecher. Also ich finde auch die Titulierung richtig. Man muss das wirklich auch mal scharf kritisieren. Wir sprechen ja da nicht von einer halben Stunde, wo sie zu spät waren, sondern reden von maximal 30 Sekunden, was ich ja gelesen habe. Und dann finde ich es ein Witz, dass sie nicht fliegen durften, weil, wie schon gesagt, da hört man eine Aussage vom Journalisten, aber aus Spielersicht, es ist anstrengend. Du spielst noch in Berlin, tiefer Boden, Schneefall, bist dann im Flieger.
Alle haben mitgemacht, wurde extra vorverlegt,
alles gut mitgemacht.
Aber passt das nicht?
Sechs-Stunden-Flug.
Ganz in Ruhe, alles ist Unbill und ist alles nicht gut, aber kein nationales
Unglück. Nein, definitiv nicht.
Aber passt es nicht irgendwie auch zu diesem Irrsinn dieser Reise an sich, dass man jetzt mitten in der Saison nach Katar zu einer Club-WM fliegen muss? Ich finde,
das ist ein anderes Thema.
Diese Geschichte passt da irgendwie so rein.
Also, das i-Tüpfelchen auf die ganze Geschichte.
Ja. Ja, braucht man es oder braucht man es nicht?
Ja, gut, ich glaube, das ist auch ein anderes Thema. Das eine ist wirklich, ich denke, wenn so ein bisschen zeigt das, in welcher Welt du vielleicht auch da mittlerweile lebst, so im Profifußball und dann vielleicht auch bei den Top-Teams. Ne? Wenn Privilegien so sehr zu deinem täglichen Leben vielleicht gehören, ne? Und du jeden Tag dreimal eine Extrawurst zu essen bekommst, dann ist es schwer für dich zu akzeptieren, dass für dich auch Regeln gelten. Und da geht es dann auch manchmal um Minuten. Wenn ich 3 Minuten zu spät zum Supermarkt komme, um 22.03 Uhr, dann ist der auch zu. Ne? Und wenn ich
Musst du mit deinem Supermarkt mal reden, dann geht das natürlich.
Ja, klar, natürlich. Ja, ist immer die Frage, in welchem Bereich oder wie viel Auge zudrücken.
Aber Sie haben sich ja sportlich qualifiziert dafür. Das darf man ja auch nicht vergessen, oder? Also Für die Club-WM.
Ja, aber da kommen Sie ja rechtzeitig noch hin. Ich glaube, Sie sind jetzt am Sonntag, wann sind Sie gelandet?
Gestern Nachmittag. Samstag.
Ja, genau. Und spielen am Montag gegen eine Mannschaft aus Ägypten. Ich denke, das werden Sie schaffen.
Hast du etwas auch zu sagen? Entschuldigung.
Die sinnhafte, also ich meine, welche Instanz, so sieht es aus, Respekt, Freunde, aber welche Instanz entscheidet, was wichtig ist und was nicht wichtig ist? Nach allem, was man hört, die Spieler wollten, der Trainer wollte, sie wollten diesen Wettbewerb spielen.
Ja.
Und wenn Karl-Heinz Rummenigge nicht irgendeinen Quatsch erzählt hat, dann ist so gelaufen, die FIFA hatte gesagt, hör auf in diesen Zeiten, wir kriegen das nicht hin, lass weg, wir kriegen auch keine Termine. Und dann soll die Mannschaft zu Rummel, so hat er es geschildert, zu ihm gegangen sein, red mit deinem Freund Infantino und
dass wir dieses Ding
spielen können.
Aber du glaubst doch nicht, dass die nur deshalb diese Club-WM spielen, weil der FC Bayern wollte, dass die stattfindet? Also das kann ich mir nicht vorstellen.
Nein, UEFA will es. Die Einzige, wo es braucht, ist ja die UEFA.
Die FIFA wollte diesen Wettbewerb und will den mit aller Macht durchziehen. So. Und,
aber wenn die Bayern gesagt hätten, wir spielen nicht und wir machen nicht, dann wäre ein wichtiger Faktor, also der europäische Champions-League-Sieger ist dann schon, glaube ich, eine aber Nummer.
Auch zu Corona-Zeiten,
Marcel? Also wie?
Aber jetzt dahin zu reisen?
Das müssen die Bayern für sich selber entscheiden, ob sie die Risiken, die damit verbunden sind, ob sie die eingehen können. Es fliegen viele Menschen dahin. Aber du musst wissen, es gibt Quarantänebestimmungen.
Richtig.
Ja. Wir reden vorhin über 30 Sekunden oder 3 Minuten. Also da sage ich, Leute, komm, lass gut sein. Aber wo es überhaupt keinen Spielraum geben kann, und das wissen die Bayern, also so verrückt könnt ihr gar nicht sein, es gibt keinen, nicht so viel Millimeter Spielraum bei all den Bestimmungen, die für alle anderen Menschen in diesen Zeiten gelten. Also wenn ich höre, Leipzig überlegt, in Tottenham zu spielen, im Höchstrisikogebiet und danach wieder zurückzukommen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, bist du zwanghaft 2 Wochen in Quarantäne.
Aber Katar gehört ja auch zu diesen Risikogebieten. Mhm. Wird ja auch gewarnt davor, dahin zu fahren. Also es ist
aber ist es eines von denen, wo du dann, das weiß ich jetzt nicht, gebe ich zu.
Dann würden die Bayern nicht fahren. Ich weiß es auch nicht.
Also Leute,
aber wenn sie 14 Tage in Quarantäne müssen bei der Rückkehr,
die Bayern wissen, was Sache ist, und sie haben sich dafür entschieden. Die Mannschaft möchte das spielen. Sie möchten 6 Titel holen. Bei allem, das ist so wie Milchmelken. Na gut, also Leute,
ja, da wollte ich gar nicht sagen, so auf den Putz. So wunderbar diese Rubrik ja auch ist und immer wieder Schmunzler drin. Ne, aber Operettenwettbewerb, das ist schon ein offizielles FIFA-Turnier, das ist die Club-WM,
ne, und das vom Titel, Weltverband. Und du hast 6 Titel, das hat bisher nur Guardiola mal 2013 geschafft. Geh mal nach Südamerika, sie werden ja wahrscheinlich gegen Palmeiras spielen. Geh mal nach Brasilien, es um dieses Finale geht. Die stehen Kopf, das ganze Land steht Kopf.
Aber das ist ja der nächste Wahnsinn, dass eine Mannschaft da mitspielt, die dürfte ja zum Beispiel nach Deutschland gar nicht einreisen, um gegen die Bayern zu spielen. Jetzt fliegen die nach Katar, hatten vor einer Woche dieses Finale, wo sie mit ihren eigenen Fans gefeiert haben, fliegen jetzt nach Katar, spielen gegen die Bayern. Ja, also da werden alle Hygieneregeln über den Haufen geworfen.
Das ist ja nicht der Wahnsinn eigentlich. Das stimmt doch nicht. Sie werden nicht über den Haufen geworfen, sondern sie werden getestet werden, bis ihnen die Haare zu Berge stehen. Und wenn es nicht funktioniert, werden sie nicht spielen. Also das glaube ich nicht, dass irgendjemand sich das leisten kann, zu sagen, ihr habt da mit euren Fans gefeiert, deswegen
ich glaube, drücken wir mal ein
Auge. Aber in der Champions League werden ja auch alle getestet.
Ja, eben.
Also
dann dürfte ja eigentlich Liverpool auch nach Leipzig reisen. Wenn du das als Maßstab anlegst, dass alle getestet werden, dann wäre das ja kein Problem. Dann könnten die ja hierher kommen.
Deswegen spielen sie es ja in Katar. Darüber kann man die Bayern fragen, sag mal, geht ihr da nicht ein zu hohes Risiko ein? Das müssen sie für sich selber entscheiden, aber nicht.
Das muss auch das Land Katar letztendlich entscheiden. Da gibt es möglicherweise andere Sicherheits- oder Corona-Korridore als es sie oder Messlatten oder vielleicht auch andere Möglichkeiten, sozusagen die Spieler in komplett abgetrennten Bereichen zu bewahren oder zumindest verkehren zu lassen, so im Alltag, als das jetzt hier in Deutschland oder in Europa in vielen Situationen der Fall wäre. Vielleicht wäre hier auch gar nicht die Bereitschaft, sozusagen, da jetzt so einen Sonderweg zu gehen. Bin ich mir ziemlich sicher, dass Katar natürlich, die haben da auch was von, dass sich da die besten, vermeintlich besten Mannschaften der Kontinente treffen. Das ist die eine Diskussion. Darüber kann man reden, dass die Bayern den Wettbewerb ernst nehmen und die Sportler Lust haben, eine FIFA-Club-WM-Trophäe zu gewinnen. Das finde ich absolut legitim. Ich meine, ihr wolltet auch Titel haben, ihr habt auch gespielt, ne? Wenn ihr die Chance hattet, mit den Bayern noch einen Cup zu holen, vielleicht gibt es sogar noch eine Prämie, dann wart ihr da sicher auch hinter.
Ich glaube, so weit haben wir es nicht geschafft, wir beide. Ne? Müssen wir mal zusagen, fairerweise. Herbert, muss man zu diesem Zeitpunkt da jetzt
spielen? Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich das Spiel Holstein-Kiel gegen Bayern München weitaus attraktiver und begehrlicher finde als El Ali gegen Bayern München. Also das,
du meinst, rein sportlich jetzt mal gesehen, ist das für dich...
Ich meine, die
erste Liga gegen,
Tobias hat es gesagt. Also auf dem Papier ein Titel mehr nicht, hat keinerlei Bedeutung.
Also es gab ja auch schon Jahre, wo die Bayern diesen Wettbewerb, den sie jetzt als so wichtig darstellen, wo sie dann ja auch schon gesagt haben, ja, müssen wir jetzt vor Weihnachten dahin fliegen, um den noch zu spielen. Also da gab es ja auch schon Diskussionen und jetzt, weil es eben der 6. Titel wäre und es nur Barcelona geschafft hat, ist der plötzlich unglaublich wichtig. Also
finanziell ist natürlich auch reizvoller geworden, im Gegensatz zu früher. Es gibt natürlich auch mehr Geld.
Ja. Also wir setzen uns jetzt hin und sagen, das ist völlig sinnlos. Und die Spieler wollen es spielen. Ich sag mal, wer ist die Instanz? Sind wir das?
Nein.
Deswegen, Leute, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Wenn die das wollen... Und sie sagt, das ist doch anstrengend, abgesehen von diesem Flugchaos auch noch. Das kommt noch von mir aus dazu. Aber das Ganze ist doch, du gehst aus diesen Temperaturen, es gibt genug Sportärzte, die dir sagen, du musst dich akklimatisieren und musst dich wieder rückakklimatisieren. So. Sie machen das doch nicht, weil ihnen langweilig ist, sondern ich glaube nicht, dass irgendjemand dort gesagt hat, ihr müsst das jetzt machen und ihr Spieler sagt jetzt, ihr wollt es. Sondern sie möchten diesen Wettbewerb gewinnen. Und ob wir den so toll finden oder nicht.
Himmels Willen, das ist sicherlich kein Fußball-Event, wo ich jetzt seit 3 Tagen Gänsehaut habe und nicht schlafen kann, weil ich unbedingt wissen will, wie die Bayern da spielen. Davon ist es möglicherweise weit entfernt.
Thomas Müller hat er kürzlich gesagt? Immer wieder die Schale, das ist sie nicht. Wir haben eine andere Motivation. Also wenn nicht mal die deutsche Meisterschale das so ist. Sie haben eigene Welt.
Das ist genau so. Das ist so ein Spiel, das werde ich nebenher anmachen. Marcel wird es kommentieren oder, wie hast du eben in der Werbepause gesagt, begleitend besprechen.
Das Spiel. Aber wir zeigen ja eigentlich auch nur diese Widersprüche auf, die es gibt. Auf der einen Seite sagst du vor Weihnachten ein Pokalspiel ab, weil die Jungs angeblich zu arg belastet sind. Verlegst es in Januar, um dann im Februar zu einer Club-WM zu fahren.
Erstmal scheidest du aus dann.
Das war ja aber ein Glücksfall im Pokal, dass du da ausscheidest, weil sonst hätten sie ja noch am Mittwoch Pokal spielen müssen, auch noch. Freitag Berlin oder vielleicht Dienstag Pokal, Freitag Berlin und dann da fliegen. Also das ist ja irgendwie ja schon ein Widerspruch in sich, der sich dann...
Aber entscheidend wird sein auf dem Platz. Und danach, werden wir sie messen.
Das ist das typische Zeichen,
wenn dann der Wettbewerb kommt, den wir doch offenbar alle wichtiger finden, die Champions League. Sie spielen gegen Lazio Rom, wenn die irre. Gegen die musst du erst mal spielen.
Aber wo du Champions League sagst, es gibt keine Ausnahmeregelung in Deutschland, ne?
Nein, nur mir geht es darum, wenn sie sich hier verheben diesen Anstrengungen und es dann gegen Lazio Rom im Achtelfinale schief geht, dann. Ja, können wir hier aber alle Stäbe.
Also mit diesen Anstrengungen mal wirklich an- und abführen. Ich glaube, die Anstrengungen halten sich absolut in Grenzen, wenn du da in dem Luxusmaß, in dem die Bayern reisen und unterwegs sein werden. Das wird keine Jugendherberge sein, in der sie da untergebracht sind. Wer die Sportanlagen kennt in Katar, die Bayern kennen sich da aus.
Wenn du alle drei Tage spielst,
aber die spielen trotzdem
achtest du Freitag. Da nicht darauf, dann bist du froh, dass du schlafen kannst.
Ich bin Freitag, Montag.
Journalistenaussage.
Ja, okay. Dafür bin ich ja hier.
Finde ich auch, dieser Luxus und so weiter. Also das ist ja auch nicht...
Das ist hochgradig belastend, was sie da betreiben. Man darf die Reiserei eben nicht unterschätzen. Mhm. Das Spielen an sich geht, aber diese Reiserei, die schlaucht extrem. Mhm. Und da wird es spannend sein, wie sie dann die Wochen danach, wie sie die verkraften.
Mhm. Noch, wir schauen mal auf das, ich wollte schon sagen, Restprogramm natürlich. Nee, ist auch nicht das Restprogramm. Ist
ein bisschen länger.
Die nächsten Aufgaben, sagen wir es mal so. Ne?
Genau, erstmal, wir sind alle froh, der FC Bayern München ist angekommen, hat auch ein Video gepostet von der Reise. Also das sah dann doch alles ein bisschen entspannter aus, als wir es vielleicht kennen, wenn wir irgendwie reisen. Also Tobi hat es, glaube ich, eben gesagt, ein bisschen mehr Beinfreiheit, als wir sonst haben, ne, wenn wir im Flieger unterwegs sind. Also sie sind angekommen, das ist die gute Nachricht. Und trotzdem durch diese Club-WM, da hauen sie sich natürlich auch ordentlich Programm nochmal in die Beine. Auch da wollen wir einen Blick drauf werfen. Also das sind die nächsten 5 Spiele, eben das zweite Spiel am 11.2., wenn sie eben das erste Spiel gewinnen sollten, müssen sie dann eben nochmal ran. Und dann geht es eben wirklich Schlag auf Schlag, Bundesliga, Champions League, dann natürlich wieder angesagt für den FC Bayern München. Also da ist schon ordentlich was los. Und dann schauen wir auch nochmal zurück auf Freitagabend. Ein paar Bilder haben wir eben schon gesehen. Wir wollen nochmal in die 11. Minute, war es, glaube ich, schauen. Fing ja erstmal nicht ganz so gut an für den FC Bayern München und mit einer Aktion, die man auch nicht ganz so oft sieht. Also hier Elfmeter verschossen von Robert Lewandowski beziehungsweise gehalten von Jahrstein. Und dann aber trotzdem noch das Ding eben umgehauen, 1-0 gewonnen, das eben die wichtigen Punkte. Und man muss sagen, Manuel Neuer mal wieder derjenige gewesen, der 0 gespielt hat. 200. Mal 0 insgesamt, zum 5. Mal in dieser Saison. Also der hält des Öfteren den FC Bayern im Spiel, beziehungsweise sorgt eben dafür, dass sie am Ende dann auch gewinnen. Und wenn wir auf die weiße Weste schauen, die kennen Sie wahrscheinlich schon, dann ist er momentan 5. im Ranking. Ein anderer steht ganz oben, nämlich Gulaschi von RB Leipzig, der insgesamt 10 weiße Westen schon in dieser Saison eben geschafft hat. Heißt also, auch das kennen Sie, im Januar gab es 28 weiße Westen, 50 € pro weiße Weste von unserem Partner Schöner Wohn Polarweiß. Heißt, 1.400 € gehen ins Phrasenschwein für den guten Zweck. Da sagen wir natürlich Dankeschön und ja, wir freuen uns über jede weiße Weste in der Bundesliga.
Das Gute ist, Laura, eigentlich können sich die Bayern ja auf die Champions League danach konzentrieren, ne? Weil Meisterschaft... Ja, aber ich will nicht sagen, ist durch, ja.
Bei allem Respekt zur Strafe für diese Reise in die Jugendherbergen Dinge geht es am Montag gegen Arminia Bielefeld zu Hause. Auf das Spiel freue ich mich. Weil das ist ein Charaktertest danach. Nach all dem, was du dir da dort geleistet hast, gehen wir davon aus, sie gewinnt sogar dieses Silberteil und dann kommt Arminia Bielefeld. Und gegen die
muss. Economy Class der Bundesliga, sozusagen.
Super. Das ist wie gemalt.
Ja, okay. Wir sprechen dann drüber. Ne? Ja. Nächsten Sonntag können wir noch mal uns ein bisschen darauf vorbereiten. Markus, wir schauen noch mal auf Freitag. Mhm. Also die Bayern gewinnen 1-0. Weil aber auch der Gegner nicht immer alle Chancen nutzt, die richtig gut sind. Hier von Kunja kurz vor Schluss. Warum stehen die Bayern da so hoch?
Das ist mir ein Rätsel. Das fällt wie so ein roter Faden, geht es ja durch die Saison. Unerklärlich, wie man so verteidigen kann. Was für ein Risiko die da eingehen. 1-0, 89. Minute.
Das ist schon sehr selbstbewusst.
Ja, ich weiß nicht, ob das was mit Selbstbewusstsein zu tun hat, ja, aber ob das einfach eine Unaufmerksamkeit ist, weil das ist schon, also mit Sicherheit schon das fünfte, sechste Mal, wo so eine Situation entsteht, wo in der gegnerischen Hälfte eigentlich auf Abseits gespielt wird, wo doch jeder weiß, ja, da wird es schwierig, auf Abseits zu spielen und wo sie extrem schlecht aussehen. Und
gerade auch bei der Schnelligkeit der Stürmer heutzutage. Auch,
ja, und auch gesehen,
mit Ball.
Und man sieht bei Niklas Süle zum Beispiel nach seiner Verletzung, nach seiner schweren Verletzung, hat an Geschwindigkeit verloren. Das war ja so ein Trumpfpfand, wo er doch noch vieles wettmachen konnte, kann er nicht mehr. David war noch nie der Allerschnellste, gutes Tempo, aber jetzt nicht der Allerschnellste.
Alaba meinst du, oder was?
David Alaba, genau. Also. Und das fällt auf. Und dieses Risiko verstehe ich nicht.
Wir hatten in der Pause ja schon drüber gesprochen. Also wenn die Manuel Neuer nicht im Tor hätten, würden wir nicht über 7 Punkte Vorsprung vor Leipzig reden. Also der Mann ist Wahnsinn da hinten. Wie oft der von seinen Vorderleuten in der Saison alleine gelassen wurde und
ich habe immer das Gefühl, wenn Stürmer auf den Manuel Neuer zuläuft, dass er dann schon so ein Gefühl hat, oh, das wird jetzt eine enge Kiste für mich, oder? Ja. Er hat ja alles richtig gemacht, er versucht zu lupfen.
Ja. Ne? Physikalisch nicht zu erklären, dass du kommst das näher dem Tor und es wird nicht größer, sondern kleiner.
Und Manuel bleibt aufrecht und schaut und macht den Körper breit und hat keinerlei Angstgefühle, sein Gesicht zu schützen, seinen Körper zu schützen. Es ist ein phänomenaler Torwart, außergewöhnlich.
Und mich freut es, dass er wieder in diese Form gekommen ist, weil wenn man überlegt, nach seiner Verletzung wieder diskutiert worden ist, ist er noch die Nummer eins? Ist er noch die Nummer eins für die Nationalmannschaft? Und jetzt sitzen wir hier und berechtigterweise Welttorhüter, außergewöhnlich seine Leistung. Absolut, das freut mich natürlich
auch, dass er wieder in diese Form gekommen ist. Bis auf Alex Nübel, den freut es nicht. Ja,
so. Ja, Marc-André ter Stegen
noch. Ter Stegen.
Ja. Schließen wir ein. Gut, wir reden gleich nochmal weiter über die Bayern. Es gibt ein bisschen Zoff zwischen den Verantwortlichen des deutschen Meister und dem DFB, vor allen Dingen mit Oliver Bierhoff. Und dann freuen wir uns gleich auf Nils Petersen. 30 Punkte hat Freiburg jetzt schon wieder. Das ist Wahnsinn. Er ist jetzt fast schon 6 Jahre da und erklärt uns, warum das fast jedes Jahr immer wieder funktioniert. Vorher nochmal die Chance auf 100.000 Euro. Bis gleich. Wieder zurück beim Check24 Doppelpass. Schauen mal auf ein Zitat von Karl-Heinz Rummenigge. Ein sehr ausführliches, etwas längeres. Ich muss mich mal ein bisschen umdrehen. So, Oliver Bierhoff tut im Moment immer so, als wäre er der große Aufräumer und Modernisierer beim DFB. Aber alles, was er in den letzten Tagen in seinen diversen Interviews kritisiert hat, trägt den Namen Oliver Bierhoff. Egal, ob es zum Beispiel seine Kritik am deutschen Nachwuchs oder der Trainerausbildung war. Bei allem war der Sportdirektor Oliver Bierhoff federführend, seit 15 Jahren verantwortlich und mit im Boot. Marcel, warum wird er jetzt so ein... Man sagt ja so ein Fass aufgemacht, in Anführungsstrichen.
Ja, der Zeitpunkt hat mich auch ein bisschen gewundert, so gerade jetzt. Dieses Flick an Flick bohren, das ist so die Bayern...
Das mögen sie nicht, wolltest du sagen?
Nee, die bohren lieber an Upamecano und halten da die Diskussion bei Leipzig so ein bisschen am Laufen. Aber wenn sie selber betroffen sind, dann kommt da eine gewisse Spitzfingerigkeit. Ja. Es ist manches sicher dran. Oliver Bierhoff ist lange beim DFB, ob in welcher Funktion, ob er da wirklich jeweils immer Zugriff hatte. Aber wenn so lange
Er hat Zugriff.
Ja. Und wenn so lange schon. Zeit schon
er, ein oder? Verband die Dinge... Er hat den Hut auf. Er hat Herrn Haupt installiert, einen tüchtigen Mann. Ja. Aber die Ergebnisse der U21, der U19, der U17 und der U16 sind völlig unbefriedigend.
Trainerausbildung, alle diese Dinge.
Und all diese Dinge. Und Oliver kritisiert das zu Recht. Aber er muss wissen, dass er sich selbst, er hat die Gesamtverantwortung. Das heißt, wenn er das inhaltlich richtigerweise kritisiert, steht er selbst an der Spitze dieser Entwicklung. Das muss man wissen.
Die Entwicklung ist ja nicht neu. Die dauert ja schon ein bisschen länger an.
Über längere Jahre.
Stefan Kunz hat irgendwann schon mal gesagt, wir kriegen Riesenprobleme und so weiter.
Das kann man ja auch nachlesen. Wenn du den Kicker liest und guckst dann, was geschieht bei U17, U19, U21, dann kannst du nicht zufrieden sein.
Wie viel Wahrheit ist für dich in dieser Aussage von Karl-Heinz Rummenigge?
Ja, es ist schon ein bisschen Wahrheit. Oliver ist natürlich, wie du schon sagst, steht in der Verantwortung, aber auch erst seit 2018. Vorher war er eigentlich nur, Direktor Nationalmannschaft. Also vom Titel her war der ja nur für die A-Nationalmannschaft zuständig. Da war ja der Sportdirektor für die weitergehenden Dinge verantwortlich. Also ihm alles jetzt in die Schuhe zu schieben, ist so einfach. Aber er ist mit Sicherheit...
Du hast nicht viel von ihm gehört in der Zeit davor. Ja. Da hätte ich auch gern gehört.
Mal was gehört.
Von dem obersten Abschöpfer, der ja abhängt davon, was nachkommt.
Genau.
Mal zu sagen, Leute... Was läuft hier schief?
Also ich wollte noch sagen, er ist mit Sicherheit nicht alleine das Problem, aber er ist halt Teil des Problems, also er kann sich da nicht rausnehmen aus der Nummer.
Ich glaube mal fernab dessen, was er da sagt, wenn man sich die Punkte mal detailliert anguckt, also fernab dessen ist es natürlich ein sehr, sehr klares Statement des FC Bayern in Richtung des DFB. Ne? Weil das Interview ist ein super Interview, kann ich jedem nur ans Herz legen, Sport 1, ne? Florian Plettenberg. Er hat das geführt mit Karl-Heinz Rummenigge. So, das ist auch autorisiert und das wurde freigegeben. Und wir wissen im Zeitalter der Autorisierung, wissen wir, wie häufig dann auch mal Absätze eben rausgestrichen werden, die möglicherweise ein Thema aufmachen, das man jetzt gar nicht haben will. So, und das wurde vielleicht bewusst drin gelassen. So, also das sagt schon einiges über die Haltung Deutschlands Top-Verein Nummer 1, wichtigster Bundesliga-Verein über in Richtung des Verbandes. Und es gibt ja noch eine weitere Aussage, die dann nochmal zielt Richtung Hansi Flick und ob denn deren Kandidat...
Also es geht um Hansi Flick, das wäre auch böse eigentlich
für Nachfolge Diskussion sein könnte, ne? Jogi Löw.
Dann ist der DFB natürlich im Moment auch ein gefundenes Fressen. Also, sobald du irgendwas Negatives über den DFB sagst,
wird dir applaudiert, oder was?
Das ist ja nicht nur von außen gekommen, ne?
Das passt natürlich. Zum einen, klar, ist der stolze FC Bayern, da geht man an ihren Trainer ran und es kann da kein Reiz sein, für einen Bayern-Trainer jetzt den Nationaltrainer nach Jogi Löw zu stellen. Also da ist irgendwo reingestochen worden und dann ist der DFB natürlich auch ein dankbares Opfer im Moment.
Aber es hätte doch gar nicht bedurft, denn wenn wir uns die Frage stellen, was kommt nach Jogi Löw, dann landet man doch automatisch bei Jürgen Klopp und Hansi Flick. Also da kann Karl-Heinz nicht so naiv sein und zu glauben, dass der Ex-Kathedra laufen würde, nur weil er der Trainer des FC Bayern ist.
Ja, er will einfach nur mal klarstellen, und das hat Uli Hoeneß dann ja auch noch mal gestern in einem Radiointerview im Grunde wiederholt, dass der DFB mal nicht denken sollte, dass es nun das Ziel eines Trainers des FC Bayern wäre, auch noch mal zum Verband zu wechseln und zum DFB zu wechseln, weil das Schlaraffenland hat man ja schließlich bei den Bayern.
Aber Jupp Heynckes war doch auch immer Bundestrainerkandidat als der Trainer bei den Bayern, weil es ist doch automatisch
Kandidat so. Bist du, genau. Ob du es dann machst, ist eine ganz andere Diskussion.
Was ja Marcel schon gesagt hat, was ja schon erstaunlich ist, dass die Bayern, die selber immer bei anderen Clubs auch mitreden und irgendwelche Spieler und Trainer ins Gespräch bringen, dass die sich jetzt gleichzeitig darüber aufregen, dass der Bierhoff zu Recht ja den Hansi Flick als Kandidaten genannt hat. Ich meine, der DFB wäre ja doof, wenn die den Flick nicht auch irgendwo auf dem Schirm hätten. Also
das Problem, was ich sehe, ist, du hast einen Trainer. Und schwächst du deinen Trainer nicht mit solchen Aussagen, dass ich intern darüber nachdenke und nachdenken muss, ist ja völlig verständlich. Aber warum mache ich das extern? Gib Namen preis und habe aber einen, mit dem ich erfolgreich eine Europameisterschaft spielen will.
Ja, so war es ja nicht ganz. Er hat ja nicht einen Namen preisgegeben. Er hat ja nur in einem Interview den Namen mal angeschnitten.
Ja, das ist dann schon fast zu viel, ja, weil in der heutigen Zeit, klar, wird sofort
der FC Bayern, einen Trainer, der im Moment nicht so stark ist. Der FC Bayern hat kein Recht auf ein Glaskind. Der FC Bayern hat überhaupt gar kein Recht darauf.
Der auch ein gibt's ihn
der
richtig.
Ist auch in seinen Methoden grob. Ja, und dann muss er auch mit solch einer Aussage leben können.
Ich hatte viele Jahre
in und als
junger Mensch hatte ich viel Spaß immer mit den Bayern und ich habe ein Muster da drin erkannt. Ja, wir wissen, dass es so ist. Wir wollen es aber nicht von dir hören, sondern wenn die Dinge, die es gibt und die sind. Die kennen wir mindestens so gut wie du, aber wir wollen es von dir nicht hören, das regeln wir schon intern. So. Und deswegen, wenn einer den Namen Flick sagt, es gibt ja Salihamidžić Flick, es geht um Neuverpflichtungen, es geht um auch Kader verändern, was ist gekommen, wie viel entwickelt Flick weiter oder nicht. Es gibt durchaus Diskussionen auch in diesem Club.
Gab es nicht sogar mal die Situation, als du ein bisschen zu kritisch wurdest, dass es vielleicht eine Anfrage in die Richtung gab, ob du nicht auf die andere Seite kommen möchtest?
Nein, die gab es nicht. Aber muss der wirklich kommentieren, muss der die Bayern kommentieren? Das glaube ich ehrlich. Aber komm,
vielleicht
ich bin da nicht wichtig. Nein, aber wirklich, es ist so. Es gibt auch im Club bei den Bayern, Salihamidžić, Flick, es gibt da durchaus unterschiedliche Denkweisen. Es gibt Dinge, die sich zusammenrücken müssen. Und Rummenigge macht das in seiner Endzeit als in der Position, dass er sagt, von außen fragt hier niemand danach, ob es für Flick nicht noch eine zweite Option gäbe und verstärkt damit irgendwelche Diskussionen, die wir gar nicht haben.
Vielleicht positionieren Sie sich auch deshalb so stark,
Deutungshoheit.
Weil Sie eben auch merken, dass da vielleicht auch einige Sachen gar nicht so laufen, wie Sie sich das intern auch vorstellen. Und dass der Flick vielleicht doch im Hinterkopf diese Option hat, Bundestrainer zu werden.
Thomas, und das meinte ich. Und die wollen die Deutungshoheit haben und sie bestimmen das Tempo der Diskussion.
So. Seht ihr, diese Probleme hat man beim SC Freiburg nicht. Ne? Also lasst uns mal Nils Petersen dazu nehmen. Hallo Nils.
Streicher Nationaltrainer, sofort.
Fritz ist schon DFB-Präsident.
So.
Also be careful.
Lass mich jetzt mal mit ihm sprechen, oder?
Vielen
Dank, dass du da bist. Es gibt eigentlich nichts Schöneres, ne? Wenn man gewonnen hat, oder? Dann noch im 700. Erstligaspiel. Also nicht deins, sondern des Vereins natürlich.
Ja, wäre schlimm. Das ist natürlich ein fantastisches Wochenende. Sieg gegen Dortmund. Ich glaube, Christian Streich und mein erster Sieg gegen Dortmund. Dann noch im Doppelpass. Also ich hatte schon schlimmere Wochenenden. Also uns geht's gut.
Gut, wir sprechen gleich weiter. Jetzt schauen wir erstmal auf dieses Phänomen SC Freiburg. Also 700. Spiel in der ersten Liga. Das Besondere ist, Sie haben in dieser Zeit seit 1993, seit dem Aufstieg, nur 4 Trainer gehabt. Ich gucke jetzt Heribert an, weil nur zum Vergleich, Schalke und HSV hatten in der Zeit je 28. Hast du bestimmt auch was mit zu tun, ne? Nein? Also Christian Streich sitzt hier schon seit 9 Jahren auf der Freiburger Bank und unser Stallgast Nils Petersen stürmt mittlerweile auch schon fast 6 Jahre für die Breisgauer. Konstanz, die sich ganz offensichtlich auszahlt.
Wie der Vater mit dem Sohne. Christian Streich liebt natürlich alle seine Spieler, aber seine Beziehung zu Nils Petersen hat eine ganz besondere Tiefe.
Das Erlebnis als Mensch, auch mit dem Nils, ist einzigartig.
Beruht wohl auf Gegenseitigkeit. Unter Streich ist der gute Bundesliga-Stürmer Petersen zu einer echten Offensivgröße gewachsen. Zum besten Torschützen der Freiburger Clubgeschichte und zum besten Joker Europas.
Und das Ergebnis von dem Ganzen war, dass der Nils ganz, ganz viele Tore geschossen hat für der SC Freiburg. Oft von Anfang. Und ich zählte, wenn er reinkomme ist. Und dass er bei den Olympischen Spielen war und Nationalspieler geworden ist.
Streich und Petersen passen zueinander wie Faust auf Auge. Der Ruhige aus dem Osten und der letzte aktive badische Vulkan, ein Erfolgsgespann. Pikanterweise schoss Petersen 2011 sein erstes Bundesligator für die Bayern und gegen Freiburg. Doch seit fast 6 Jahren trifft er nur noch auf der richtigen Seite. Und nachdem der Klassenerhalt quasi bereits unter Dach und Fach ist, fragen wir: Sticht der beste Joker Europas nächste Saison auch in Europa, Herr Petersen?
Nils, ist das nochmal ein Traum?
Ja, natürlich. Ich meine, ich bin jetzt fast 6 Jahre hier, hatte mal die Chance, einmal ein Euroleague-Quali-Spiel zu spielen oder zweimal, in dem wir ausgeschieden sind. Und jetzt mit dem neuen Stadion, auch mit dieser Geschichte, dass wir jetzt schon lange so in unserem Mittelfeld der Liga bewegen, wäre es natürlich nochmal ein Fortschritt, nochmal ein Schritt nach vorne, wo man sagen könnte, das wäre nochmal ein Highlight, europäisch aktiv zu sein. Aber vor ein paar Wochen hätten wir noch andere Themen angeschlagen.
Wir haben mehrmals schon von Phänomen Freiburg gesprochen, wird ja immer wieder gelobt. Kannst du uns das mal näher bringen oder erklären, warum das so wunderbar funktioniert?
Ja, es ist schwierig, nicht in Floskeln zu verfallen, weil natürlich wir immer davon reden, von dieser Gemeinschaft, das familiäre Miteinander. Wir werden natürlich medial nicht so kontrolliert oder beachtet jetzt wie Schalke, Hamburg, Berlin, andere Großstädte auch, die ja tagtäglich dann nur auf Skandale warten. Und bei uns ist dann ein ruhiges Arbeiten, eine gewisse Konstanz im Verein, egal ob jetzt Mannschaft, Trainerteam, aber auch Mitarbeiter, da ist eine gewisse Konstanz und die ist einfach die Substanz für diesen Erfolg in den letzten Jahren. Auch eine sehr, sehr hohe Sozialkompetenz, was der Trainer mal anspricht. Ja, dann eine Kritikfähigkeit in der Mannschaft, dass wir merken, wann müssen wir den Schalter umlegen, wie müssen wir den Schalter umlegen, wie verdienen wir uns das wieder, dass wir die Spiele über die Bühne bringen und uns da hinten befreien. Und das haben wir diese Saison wieder bewiesen. Da sind wir auch stolz drauf. Und ja, das kriegen wir jetzt Jahr für Jahr echt gut hin, muss ich sagen. Also wir überraschen uns auch manchmal selber, muss man auch sagen. Mhm.
Also Christian Streich hast du ja auch angesprochen, der ist jetzt 9 Jahre schon da. Was ist das Besondere an der Zusammenarbeit mit ihm?
Ja, ich glaube, ich habe ihn natürlich jetzt nicht in den ersten 3 Jahren erlebt, aber er steht dann doch für Erfolg. Und Erfolg ist am Ende das, was dir natürlich Vertrauen gibt als Trainer, dass du dem als Spieler auch sagst, okay, ich vertraue diesem Mann, der da draußen steht, ich vertraue ihm seine Entscheidungen. Ist natürlich nicht leicht, immer wieder 10, 12, 14 Spielern zu erzählen, du bist nicht im Kader, du spielst nicht, wir leihen dich aus, etc. Aber er hat eine sehr, sehr gute Kommunikation mit den Spielern XY, die jetzt nicht in der ersten Elf stehen, weil die erste Elf zufriedenzustellen ist keine Kunst. Aber die Spieler, die dahinter sich anstellen müssen, die bei Laune zu halten, die du aber irgendwann brauchst, da ist er halt Profi drin und das kann er sehr, sehr gut vermitteln. Macht wahnsinnig Spaß, mit ihm da auch zu arbeiten, zu kommunizieren und mit der Zeit, wie gesagt, hat man so einen guten Austausch, dass man dann schon gar nicht mehr so viel reden muss, sondern eigentlich weiß, was er denkt, was er fühlt und er genauso andersrum das auch fühlen kann.
Was hast du gerade gesagt? Es gefällt dir?
Perfekte Analyse. Und wie er es darstellt, das hat man selten so auf den Punkt gebracht. Ne? Mhm. Könnte möglicherweise in der Zukunft deine Position einnehmen. Möglicherweise.
Das kannst du gerne machen. Also, es ist absehbar, sagen wir es mal so. Es gibt doch nur den einen oder anderen vielleicht auch. Aber Christian Streich ist doch wirklich auch Wahnsinn. Ne?
Ja, absolut.
Immer wieder eine neue Mannschaft aufzubauen, auch immer wieder neue Spieler
zu integrieren. Das ist schon, wenn man sich den Verein anschaut, cool, wie er sich allgemein weiterentwickelt hat. Es ist ja jetzt nicht nur die erste Mannschaft, wo jetzt wirklich kontinuierlich sich Jahr für Jahr immer wieder ein kleines Stück weiterentwickelt. Auch die zweite Mannschaft spielt jetzt um einen Aufstieg in die dritte Liga. Nachwuchsleistungszentrum, hervorragende Spieler kommen dort raus, wo sie dann in die erste Mannschaft mit einbinden wollen und können.
Stadion auch?
Neues Stadion. Also sie haben sich wirklich kontinuierlich gesteigert. Mhm. Und wie es der Nils halt auch richtig gesagt hat, diese Kontinuität im gesamten Verein, auf den wichtigen Positionen, ich denke, das ist auch mit ein Schlüssel. Und dann war auch ein ganz wichtiger Satz, wo er gesagt hat, sie haben auch die Ruhe. Sie haben nicht diesen medialen Druck, was Berlin, Hamburg, Schalke hat. Das haben sie dort nicht. Also sie können sich da wunderbar entfalten, sie können sich da wunderbar entwickeln. Und der Verein, wir haben ja damals schon unser Leid da auch erleben dürfen.
Ich habe da nur verloren.
Immer wahnsinnig
unangenehm. Wir haben nur verloren, weißt du, und auf diesem quadratischen Platz.
Wahnsinn, ein riesengroßer Platz.
Da vorher schon Trauma
zu laufen, ja, gegangen, ja, oder? Da das wollte keiner gerne hin und das Gefühl hat man jetzt auch wieder, dass da keiner gerne hin will, weil sie extreme Schwierigkeiten hat mit
Freiburg. Und das Schlimme war, dass immer meistens im Sommer haben wir da gespielt, bei 40 Grad.
Genau.
Das war auch nichts für uns beide zumindest. Nils, bleibt da, wir machen einen Spot und dann geht sofort weiter. So, schöne Geschichten, die hier so in der kurzen Pause erzählt wird.
Ich glaube, ein Satz. Ich glaube, es ist nicht nur der mediale Druck von außen und die Beobachtung und eine Ruhe, sondern dieser Club hat eine Ruhe von innen. Also wissen, wo wir sind. Wir sind einer der überflüssigsten Bundesliga-Clubs, die es gibt. Am Ende der Republik, irgendwo da unten das Stadion, viel zu klein. Alles, Infrastrukturen, so. Aber sie machen ihr Ding mit einer Klarheit und einer Selbstbewusstheit. Und wenn wir absteigen, dann ist das Normalste von der Welt. Wenn wir nicht absteigen, sind wir Deutschland, machen wir unsere Meisterschaft. Und in dieser Ruhe arbeiten sie. Niemand kommt dort mal auf eine Idee, weil du sagst Europa. Wir fragen, wie wäre es mit Europa? Jetzt Christian Streich jetzt mal fragen. Er Streich, aber jetzt schon mal Europa angreifen, nee, oder? Nee, das möchtest du
weißt,
nicht.
Du weißt, was er antworten
will. Ja, nee, ich weiß, dass ich aber zur Seite gehen muss,
relativ zügig. Ja, punktemäßig wäre es. So.
Und das ist beispielgebend für Clubs dieser Größenordnung mit dem größten Respekt.
Aber Studentenstadt. Studentenstadt, keine Aufsichtsräte, die führende Positionen in DAX-Unternehmen oder in großen Unternehmen haben. All das fehlt dort. Das,
zum Glück.
Ja.
Wahrscheinlich gut ist, genau.
Ja. Das gibt den Stockers und den Kellers auch die Möglichkeit, ihre Trainer und Manager da auch stark zu machen.
Lisa, schauen mal auf die Szene der Woche, dann geht's weiter.
Ja, die Szene der Woche kommt eben auch von den Freiburgern an diesem Spieltag. Jubel mal anders, so nenne ich es mal. Also Vincenzo Grifo hat dann mal eben das Werbeding genommen. Zum Glück war es weich und hat dann mal eben seine Mitspieler vermöbelt, so nenne ich es mal liebevoll. Also die Freude war natürlich riesengroß. Christian Streich, der konnte es auch nicht richtig glauben, hat, glaube ich, jeden geherzt, der da irgendwie im Weg stand, in den Arm genommen. 700. Bundesligaspiel insgesamt für den SC Freiburg. Thomas hat es schon eben angesprochen. Also seit 1993 insgesamt nur 4 Trainer, die es da gab. Auch die wollen wir uns natürlich nochmal anschauen. Also Volker Finke, natürlich noch die meisten Spiele auf dem Konto, 340 insgesamt. Robin Dutt, 68 Spiele. Markus Sorg, ja, immerhin, sage ich mal, 17 Spiele durchgehalten. Und Christian Streich jetzt mittlerweile schon bei 275 Spiele. Und irgendwie hat man auch den Eindruck, das könnte noch ein bisschen weitergehen, diese Liebesgeschichte zwischen Freiburg und Streich.
Nils, Hand aufs Herz, was nervt dich denn an Christian Streich am meisten?
Ja, mich persönlich, dass ich natürlich Woche für Woche nicht in seiner Wunschelf bin. Dass ich natürlich dann immer ein bisschen, ja, dass man sich mal außen vor fühlt. Das ist immer schwierig als Spieler zu sagen, okay, ich bin nicht in den Gedanken des Trainers in der ersten Elf. Er sieht da wen anders, aber ich muss auch zugeben, jetzt die letzten Jahre, Waldschmidt, Niederlechner, Demirovic, Maximilian Philipp, da waren halt auch Spieler, die hatten auch Qualität. Dann ist es immer noch leichter, dann auch zu sagen, okay, ich stelle mich dann halt auch gerne hinten an und es klappt halt auch gut als Joker. Und ja, wahnsinnig viel Detailarbeit. Also ich glaube, wir arbeiten im taktischen Bereich, in Standardsituationen wahnsinnig detailliert. Das kostet Zeit, das kostet Kraft. Wir Fußballer sind ja immer ein bisschen verwöhnt und dementsprechend ja, ist das hier wahrscheinlich dann auch viel, viel Arbeit, die sich dann aber natürlich dann auch mal auszahlt.
Du bist ja der älteste Spieler bei den Freiburgern. Wie lange hast du denn noch Lust?
Wenn es so läuft wie aktuell, dann noch lange. Macht natürlich wahnsinnig Spaß aktuell. Als Joker macht man sich momentan auch nicht kaputt, muss man auch zugeben, so gerne ich von Beginn an spiele. Ich traue es mir immer noch zu. Ich glaube, gerade in der Box ab und an einen über die Linie drücken, das kriege ich noch hin. Und das lief jetzt die Saison auch ganz gut. Von daher hoffe ich, dass ich noch das neue Stadion erleben kann. Europa sage ich jetzt nicht, sonst kriege ich nachher noch Ärger. Aber zumindest das eine oder andere möchte ich schon noch erleben.
Weil jetzt Tobi Holtkamp hier, ich weiß nicht, ob du uns siehst, daher... sage ich ganz kurz, wer hier spricht, wenn du die Stimme nicht zuordnen kannst. Sag mal ganz kurz, dein Vertrag läuft aber aus nach der Saison, ne?
Also vertragliche Inhalte, okay. Also auf alle Fälle werde ich nächste Saison noch im neuen Stadion spielen, das kann ich schon so fest sagen. Ja.
Achso, okay. Ach stimmt, ihr seid zählt zu den 2-3 Vereinen in der Bundesliga, die glaube ich nicht sagen, das waren Verträge laufen. Insofern ist das okay. Ja.
Sonst sieht er gleich noch eine Hand im Nacken hier.
Das war wahr. Nee, weil das merkt man ja schon. Also du setzt dich egal, du hast die Namen gerade schon genannt. Und das ist in meinen Augen das neben dieser Begeisterung, die man im ganzen Land spürt für den SC Freiburg, ich glaube, ne, egal welcher Fan welchen Lieblingsverein hat, wenn er dann nochmal seine Sympathien auf die anderen Vereine verteilt, zählt Freiburg da immer zu denen, die ganz weit vorne stehen. Und das, was ihr halt einfach schafft, das finde ich so mehr als beeindruckend, dass ihr jedes Jahr wirklich auch vor dieser Saison, glaube ich, für 30, 35 Millionen wieder Leistungsträger im Grunde verkauft. Und trotzdem dann, ja, 2 Monate vielleicht braucht, dann habt ihr eine Truppe beieinander, die wieder in Fahrt kommt, so im Herbst, ne? Und die es den anderen echt schwierig macht. Bist du da schon mal in irgendeiner Form auch mit eingebunden oder ist das ein Bereich, der dich vielleicht auch interessiert, so Mannschaften zu formen, aus Management-Sichtweisen zu denken?
Nein, also eingebunden bin ich natürlich nicht, aber wir haben natürlich einen guten Austausch im Verein, wo man dann auch mal die eine oder andere Meinung einholt. Man denkt ja immer, man hat viel Ahnung von Fußball. Ich habe hier einen Shala Süyüncü oder einen Robin Koch die ersten Einheiten gesehen, hätte nie erwartet, dass sie so einen Weg gehen. Da muss man auch echt einen Hut ziehen vor der Scouting-Abteilung. Diese Entwicklung, die sie ja genommen haben, war auch nicht absehbar, aber sie saßen auch oft auf der Bank. Dementsprechend kann man da auch wieder die Kommunikation von Christian Streich hervorheben und da haben wir echt eine Wahnsinnsentwicklung genommen. Aber klar, ich persönlich sehe mich schon gerne im sportlichen Bereich, finde es auch wahnsinnig spannend, diese Themen und Freiburg ist natürlich auch wahnsinnig ja, sympathischer Arbeitgeber. In der Hinsicht wünsche ich mir natürlich schon, vielleicht später auch mal irgendeinen Staffelstab übernehmen zu können, klar, aber sicher ist nie was, ja.
Jetzt im Moment hast du ja gesagt, als Joker ist man nicht so ausgepowert. Ne? Das heißt, du kannst ja noch ein bisschen weiterspielen. In Freiburg oder vielleicht mal was ganz Neues?
Also ich habe eigentlich schon vor, noch Freiburg treu zu bleiben. Freiburg ist schon der Verein, in dem ich die schönste Zeit jetzt verlebt habe, so schön auch die anderen Stationen waren. Aber aktuell könnte ich es mir jetzt nicht vorstellen, aber was anderes zu machen. Aber im Fußball gibt es ja immer so dieses Credo, dass man nie was versprechen sollte, aber klar, es gibt da, ich sehe mich schon noch in der Position, auch hoffentlich noch ein paar Mal von Beginn an spielen zu können, aber so gut wie es aktuell läuft, ist es natürlich schwierig, da reinzurutschen.
Ja, du bist halt auch ein zu guter Joker, ne? Das ist ja so ein bisschen, stehst du
dir selbst... Die Krux meinst du so ein bisschen, ne?
Du stehst dir selbst im Weg, vielleicht wäre es besser, wenn du nicht so häufig triffst, wenn du eingewechselt wirst, weil dann wird er dich wieder von Anfang an bringen.
Ja, aber es macht wahnsinnig Spaß, der Mannschaft natürlich trotzdem so helfen zu können, auch für Christian Streich ist natürlich gut, ja, zu sagen, Jungs, wer da draußen sitzt, meckert nicht, schaut hin, Julian Schuster, Karim Gedeh, jetzt Nils Petersen, da sitzen Spieler draußen, die auch einen Verdienst haben und ist natürlich auch gut für die eine oder andere Entwicklung, dass auch eine Ruhe in der zweiten Riege ist und ich bin ja immer Verfechter davon und sage, okay, wenn ich die Geduld habe, natürlich rege ich mich auf, wenn ich nicht spiele, aber wenn ich die Geduld habe und weiter hart arbeite, werde ich belohnt. So wie wir am Anfang der Saison auch nicht belohnt worden sind, weil wir nicht so hart gearbeitet haben, wie wir es gewohnt sind im Spiel, mussten wir uns das erst wieder verdienen. Ja? Haben dann ein paar Unentschieden geholt und dann haben gedacht, Mensch, warum gewinnen wir nicht mehr? Aber dran geblieben und dann gibt es da irgendwo einen lieben Fußballgott, der dann einen wieder belohnt und das haben wir uns hart erarbeitet.
Nils, wir machen mal eine kurze Pause, weil wir müssen uns erholen. Du bist ja fit, haben wir gerade festgestellt. Wollen gleich noch wissen, warum Christian Streich so lange schon Trainer des SC Freiburg ist und warum er vielleicht auch nicht irgendwo anders hingeht. Und dann haben wir zwei Weltmeister zurück in der Bundesliga, Khedira und Mustafi. Darüber müssen wir natürlich auch gleich reden. Das Debüt von Mustafi natürlich gestern nach dem 0:3 gegen RB Leipzig nicht hundertprozentig gelungen. So, übrigens die Partie Arminia gegen Werder ist abgesagt worden. Sie können erstmal 100.000 Euro geben. Bis gleich. Weiter geht's mit dem Check 24. Du kennst Christian Streich gut, hast du gerade gesagt.
Wie man sich so kennt, ja. Weißt du, dass er auch, dass er die Sprache zur Marke gemacht hat.
Nils Petersen ist uns noch zugeschaltet aus Freiburg. Nils, Christian Streich, warum nutzt er sich nicht ab?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, er ist dem Standort Freiburg wahnsinnig verbunden und vertraut und lebt diesen Verein, liebt diesen Verein. Ist schwierig, nicht als Freiburg-Spieler, aber als Fußballsympathisant hätte ich schon mal gern gesehen, ihn auch woanders, in anderen Positionen. Aber ich als Spieler, jetzt bin natürlich froh, dass er hier ist, den Verein über Jahre nach vorne gebracht hat, weiter nach vorne bringen wird. Und ich hatte auch schon Momente, in denen ich gedacht habe, okay, hört er jetzt vielleicht mal auf, macht er nochmal was anderes. Aber jetzt mittlerweile sind schon 6 Jahre und jedes Jahr denkt man das Gleiche. Und dieses Jahr ist zum ersten Mal so, dass ich sage, nee, das neue Stadion, das nimmt er auf alle Fälle mit.
Was mich mal interessieren würde, Nils, du kennst den ja ganz gut, hier ist Thomas Niklaus vom SED. Würde der eigentlich woanders funktionieren, beim anderen Club?
Das wäre ja die Frage. Fachlich, taktisch brauchen wir gar nicht drüber reden. Er hat ja auch eine wahnsinnige Reichweite. Ich glaube, die Pressekonferenzen vom SC Freiburg gehen länger als die von Dortmund oder Bayern manchmal. Dementsprechend kann er sich ja auch gut verkaufen, hat eine sehr, sehr gute Reichweite und ich würde es ihm auf alle Fälle zutrauen. Er hat natürlich ein wahnsinniges, angenehmes Spielermaterial hier. Das ist natürlich schon anders bei anderen Vereinen, muss man sagen. Selbst hier bei Transfers wird darauf geachtet, dass dann gute Charaktere ins Boot geholt werden, die dann auch diese Hierarchie und dieses Gefüge hier nicht kaputt machen. Ich kenne jetzt natürlich so nicht wirklich die Zusammenstellung in anderen Vereinen, wie es da dann auch in der Kabine oder im täglichen Training abgeht, aber das ist natürlich hier schon sehr, sehr angenehmes Arbeiten. Das hat er sich über Jahre auch aufgebaut, dieses Team und dieses Miteinander.
Ist das Geheimnis vielleicht auch, diese Ruhe, die ihr da wirklich habt, auch im Team? Ich meine jetzt gar nicht von außen, von den Medien, Nils, sondern eben auch Jochen Seier als ein Beispiel vielleicht noch dazu, der Trainer.
Ja, da kann man wirklich jeden benennen. Also es ist ein sehr, sehr angenehmes Arbeiten für ihn. Aber wenn man auch die Transfers der letzten Jahre sieht, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sportlich, da hat sich viel getan. Da haben wir uns ständig weiterentwickelt. Mittlerweile ist es für jeden Berater interessant, seinen Spieler beim SC Freiburg unterzubringen. Allein schon, wie viele Nationalspieler jetzt in letzter Zeit doch auch hier geformt worden sind. Und gleichzeitig die wenige mediale Begleitung etc. Also insgesamt ist es natürlich für einen Trainer sehr, sehr angenehm hier, weil dieses Spielermaterial auch charakteristisch oder charakterlich sehr viel hergibt, klar.
Nils, aber wenn ich dich richtig verstanden habe oder wir hier alle, wenn die Karriere mal zu Ende sein sollte, Trainer ist nichts für dich, oder?
Mir wird immer vorgeworfen, ich wäre zu lieb. Ich glaube, als Trainer darf man nicht zu lieb sein. Der eine oder andere sitzt ja in der Runde, der Trainer war. Das sind eigentlich auch liebe Menschen, aber man soll ja niemals nie sagen. Ich weiß noch gar nicht, in welche Position es manchmal geht. Also es ist echt auch manchmal eine unangenehme Frage zu sagen, nee, ich habe noch nichts, aber es geht ja den meisten Spielern so.
Wie ist denn dein Papa? Ist der nicht lieb? Der ist ja ein relativ erfolgreicher Trainer.
Ja. Er ist anders als ich auf alle Fälle. Aber klar, auch ein sehr, sehr erfolgreicher Trainer gewesen, der manchmal unter dem Radar geschwommen ist, aber hat man natürlich sehr viel abgeguckt, sehr viele Ansprachen, sehr viele Momente in Kabinen etc. Also ich bin ja schon immer in Fußballkabinen groß geworden und da im Männerfußball sowieso. Also das war immer spannend.
Würde der sich wünschen, dass du Trainer wirst?
Ja, ich denke schon. das ist ja unser Thema Nummer eins, wenn wir miteinander kommunizieren. Ja, da gibt es ja eigentlich hauptsächlich nur Fußball. Das ist dann so in dieser Vater-Sohn-Beziehung. Und wenn ich Trainer wäre, dann wäre natürlich immer noch der Kontakt noch größer, klar.
Nils, was ist dein Traum noch als Spieler? Natürlich das neue Stadion, denke ich mal, da auflaufen zu dürfen. Irgendein Titel? Olympia war es ja, glaube ich, schon, ne?
Club-WM.
Olympia durfte ich dabei sein. Ja, klar, man hat immer noch Ziele. Persönlich, klar, ist es nicht mehr weit, vielleicht 100 Tore für Freiburg zu schießen. Das sind dann so persönliche Ziele, die man sich vornimmt. Worauf ich auch wahnsinnig stolz bin, ist, trotz meines Alters die letzten Jahre wenig verletzt gewesen zu sein, immer da gewesen zu sein für die Mannschaft. Und da würde ich gerne noch weiter dran ansetzen, dass ich da so wenig wie möglich ausfalle und mein Körper weiterhin das hergibt, dass ich hier der Mannschaft noch ein bisschen in dem noch quadratischen und bald rechteckigen Stadion helfen kann.
Aber wenn ich richtig verstehe, so schwer fällt dir das gar nicht, ne? Obwohl man ja immer sagt, Spieler über 30, ne? Oh, das ist dann total anstrengend. Der Körper macht noch alles mit.
Ja, also es wird weniger von Ü30-Spielern, muss man sagen. Ja, früher war das anders. Da sahen Spielerzusammensetzungen, Kaderzusammensetzungen anders aus. Heute, alles was über 30 ist, wird auch, gerne natürlich dann auch irgendwo hin abgesägt, weil man dann natürlich gerne einen jungen Kader beisammen hat. Aber noch funktioniert es gut und ich glaube, es macht mir wahnsinnig Spaß, der Mannschaft gerade im Strafraum, in der Box helfen zu können. Es gibt natürlich auch Spiele, die sind undankbar, weil ich jetzt kein Konterstürmer bin und jetzt nicht das Tempo mitbringe. Aber ich glaube, diesen Mehrwert als Strafraumstürmer habe ich immer noch.
Ich glaube, die sind gerade wieder richtig gefragt, wenn du uns hier fragen würdest. Nils, herzlichen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Und Glückwunsch zu dem Weinkeller. Also ich meine, wer den Weinkeller sich so
erarbeitet hat. Nimmst du mir die Frage wieder vorweg? Ja. Ist das der Weinkeller oder ist es dein Wohnzimmer?
Ja, erstmal vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht. Nein, ich bin hier im Stadion und es muss die VIP-Loge sein. Also ist eher für die Sponsoren als für die Spieler.
Ja, das kann ja nur vom Präsidenten dann sein, oder? Jetzt oder Marcel? Das
wollte Marcel. Sehr viel Oberbergner.
Alles Gute, bleib vor allen Dingen gesund und ja, viel Erfolg noch für den Rest dieser Saison und
Dankeschön, überhaupt. Dankeschön, alles Gute, danke. Ja.
Markus, Christian Streich vielleicht der beste Trainer der Bundesliga?
Oh. Der beständigste, ja.
Markus Gisdol hat das gesagt, deswegen frage ich dich.
Er gehört definitiv zu den Herausragenden. Ob er der Beste ist, das ist immer Geschmackssache. Der eine mag das lieber so, den Emotionalen, der andere mag eher den Ruhigen.
Naja.
Aber er gehört
definitiv. Emotional ist er ja, ne?
Ja,
eben.
Ja,
also was er aus dem Verein macht, da gehört er mit Sicherheit zu den Besten.
Was sind die Parameter? Definitiv. Wenn du aus den Möglichkeiten, die du hast, das Optimum raus, nicht mehr, aber das Beste rausholst. Und dann sagt mir jemand, der mehr rausholt aus seinen Möglichkeiten als ihn.
Anerkannt. Aber er hat sich auch wunderbar zur Marke gemacht. Natürlich. Er kann was, er hat tolle Ergebnisse. Ja. Und wenn man mal betrachtet, diese ganze Trainergenese. 63 wurde gesagt, in der Mitte steht das Tor, ja, und geht raus und spielt und gewinnt. Ganz einfache Ansprache. Heutzutage, Sporthochschule Köln, Anglizismen, Crossover. One Touch, die Box, ja, das macht er alles nicht mit, sondern er sagt noch Strafraum, er sagt noch Direktspiel.
Konter, vielleicht noch nicht Gegenpressing.
Das heißt, oder Pressing, er hat ein Sprachkleid gewählt, was verständlich ist. Und er hat genau die richtige Lücke gefunden und für sich auch das Richtige ausgemacht. Und diese Glaubwürdigkeit, ja, die tut allen, die Fußball lange begleiten, ausgesprochen gut.
Natürlich. Also, dann machen wir weiter. Abstiegskampf.
Aber er ist uns doch verdächtig. Also, wir haben vorhin geredet über Rose. Was ist der bessere Club für den? Wir sagen, sag mal, der muss doch den nächsten Schritt machen. Gar nichts muss der. Es gibt dieses Muss nicht. Wir denken immer, der muss doch dann auch mal gar nicht. Und wenn das nicht funktioniert, sagt er, Nachwuchsleistungszentrum, mach ich weiter wieder. Das behaupte ich jetzt mal. Der würde von dem Cheftrainerposten in das Nachwuchsleistungszentrum wieder gehen mit derselben Lust und Freude und würde seinem Nachfolger alles erdenklich Gute wünschen.
Behaupte ich das Gegenteil. Ich behaupte, dass er noch irgendwann mal einen Schritt zu einem anderen Verein machen wird und sich sofort darauf einstellen kann. Sowohl in seiner Sprache als auch in seiner
Gestik. Aber das wäre auch mal spannend.
Und so nicht, natürlich, dieser Reiz wird einfach da sein.
Das wäre auch spannend.
Er macht natürlich Nachwuchsleistungszentrum, aber irgendwo will er dann doch erst mal wissen.
Ja.
So, also, vermute ich.
So, jetzt Abstiegskampf, ne? Zwei Weltmeister sollen helfen und Laura hilft uns.
Ja, Schalke 04 hat ordentlich eingekauft jetzt im Winter und vier neue sollen es also richten. Ein Weltmeister ist auch gekommen, Skodran Mustafi, um genau zu sein. Und der durfte auch direkt spielen, vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen überraschend gewesen. Er kam ja aus England, musste in Quarantäne, hatte sich im Hotel befunden. Freitag sozusagen aus der Quarantäne entlassen worden, dann schon direkt gespielt. Ich glaube, das erste Mal überhaupt Kontakt mit seinen Mannschaftskollegen so richtig gehabt und das Schalke-Trikot zum ersten Mal getragen und eben direkt auch in der Startelf gewesen. Hier sehen wir auch eine Szene eben zum 0:1. Ja, da sieht er nicht ganz so glücklich aus, muss man dazu sagen. Allerdings, ich glaube, den muss man auch ein bisschen in Schutz nehmen. Also in der Premier League auch nicht wirklich häufig gespielt. Also Spielpraxis fehlt. Keine einzige Trainingseinheit eben mit seinem neuen Verein bestritten und dann eben direkt sozusagen ins kalte Wasser geworfen worden. Schalke verloren. Mal wieder, muss man sagen, 0:3 gegen Leipzig. Ja, und die Luft, die wird unten immer dünner.
Markus, ich will es mal so formulieren. Ein bisschen ungewöhnlich, ne? Kann man mit der Mannschaft trainiert, kommt aus der Quarantäne, Mustafi. Ich kenne die Namen der Mitspieler teilweise noch gar nicht.
Ja, aber...
Hättest du das auch gemacht, wenn du Trainer auf Schalke wärst?
Ich weiß nicht, wie die Spieler dahinter, wie stark oder wie schwach sie sind. Das kann ich jetzt als Außenstehender natürlich nicht beurteilen. Er wird sich dabei was gedacht haben, auch diesen Schub, wo er vielleicht mitbringt. Aber es hat leider nicht funktioniert für Schalke 04. Sie waren doch unterlegen, was jetzt nicht an Mustafi hing, sondern an der Gesamtleistung der Mannschaft. Da war jetzt einfach Leipzig eine Nummer zu groß für sie.
Aber es zeigt doch trotzdem irgendwie die Verzweiflung von Schalke.
Das ist Verzweiflung, ja.
Also sehe ich schon so, dass man Mustafi, der aus der Quarantäne kommt, in England jetzt auch nicht mehr eine große Rolle gespielt hat, dass der dann plötzlich da als Abwehrchef fungieren soll.
Man hätte 44 Minuten in der bisherigen Premier League-Saison kumuliert gespielt über mehrere Kurzeinsätze.
Drei, glaube ich.
Ja. Einsätze. So, ne? Also wie kannst du den jetzt zum Hals bringen? Da tust du dem Jungen auch keinen Gefallen in meinen Augen. Ne? Den da reinzuschmeißen, auch noch, der hat noch nie in der Bundesliga gespielt, ne? Kommt vielleicht auch noch dazu, hat auch noch nie in Mannschaften gespielt, die um den Klassenerhalt gespielt haben und wo jetzt Abstiegskampf einfach dran steht. Den jetzt direkt gegen Leipzig, die schnellste Offensive im Zweifel der Bundesliga haben, das ist wie Lotto spielen. Das kann mal funktionieren, aber im Normalfall funktioniert es nicht.
Lotto spielen ist sinnvoller. Nein, du fragst dich, aber sie haben ja keine Alternativen. Also du könntest ja sagen, pass auf, wir holen so einen Mustafi, der ist jung genug noch, erfahrener Spieler.
Ja, genau.
Und den holen wir und dann baut er sich hier langsam auf. Und dann, das ist unser Kader nächste Saison. So erfahrene und noch ein paar Junge. So. Aber das ist ja nicht die Thematik auf Schalke. Thematik auf Schalke ist, wenn du nicht morgen 3 Punkte holst, sind die Lichter endgültig aus. Das heißt, du holst einen Hüntelaar, der nicht fit ist und nicht spielt. Der muss dir sofort helfen. Der Mustafi muss dir jetzt helfen, heute. Nicht die Jungen führen oder sonst irgendwas, jetzt. Das kann nicht. Oder alle Gesetzmäßigkeiten, die wir irgendwann mal glauben, begriffen zu haben, sind Quatsch. Also deswegen, das ist wirkt wie... Ich suche
einen Tabak, der sinnhaftig
ist. So ein Kaltstart ist natürlich auch hart für den Spieler jetzt.
Ja, also noch klar, ja, ich sag, ja. Und du gibst auf der Position, wer er gespielt hat, ist ja der Kabak quasi gewechselt. Ja, man kann jetzt immer sagen, ne, gesetzter Leistungsträger und sowas zählte auch immerhin zu denen, die eine Menge Gegentore gekriegt haben und die auch dafür gesorgt haben, dass Schalke letzter ist. Trotzdem ist Kabak natürlich einer, ne, da sind wir jetzt wieder, ich habe vorhin das Beispiel mit dem Torwart noch beschrieben, bei Innenverteidigern ist es ja ähnlich. Wenn du weißt, wer hinter dir spielt, der kennt die Mannschaft, der kennt die Abläufe innerhalb einer Truppe, das ist so wichtig bei Innenverteidigern. Und den gibst du jetzt für, ich glaube, 3 Millionen Leihgebühr zu Liverpool. Also in meinen Augen hat Schalke sich da in der Transferperiode, was die Defensive angeht, geschwächt.
Aber ist Kabak dich so überzeugt?
Das sehe ich komplett anders, weil ich sehe es eben auch so. Kabak habe ich ja schon beim VfB Stuttgart verfolgt, ist mit ihnen abgestiegen, ist jetzt zu Schalke. Sie schauen wieder aus, wie wenn sie absteigen würden. Also für mich war das ein Sensationstransfer, was sie getätigt haben. Zum einen haben sie wirtschaftlich, finde ich, einen super Deal gemacht. Sie haben ihn, glaube ich, für 15 Millionen gekauft, haben ihn jetzt für 25 Millionen verkauft.
Nee, sie haben ihn jetzt erstmal, glaube ich, nur für eine Leihgebühr.
Ja, und dann eine Kaufpflicht.
Keine Kaufpflicht, oder?
Ich meine, da ist die Kaufpflicht dahinter.
Ich meine nur noch.
Und holst einen Mustafi,
die Verträge in Freiburg, deswegen
weiß ich nicht. Der ja definitiv noch nicht so alt ist, der zwar in der Premier League nicht oft gespielt hat, aber im Ligapokal zum Beispiel gespielt hat. Mhm. Also er hat schon auch Spiele absolviert in der Saison und bringt Erfahrung mit. Und das ist, glaube ich, schon, was die Mannschaft jetzt eben auch braucht. Die braucht Erfahrung. Und deswegen sehe ich dem gar nicht so kritisch der ganzen Situation, sondern eher als für Schalke positiv. Jetzt war über die Umstände gestern, können wir darüber diskutieren, ob das Sinn gemacht hat, ihn zu bringen von Anfang an oder hätte man ihn lieber draußen sitzen lassen, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Darüber kann man diskutieren. Aber der Transfer an sich macht für mich total Sinn.
Auch für 4 Monate jetzt.
Ja, eben für diese 4 Monate macht er für mich total Sinn.
Die werden ihn
auch
länger behalten. Denn und eins muss man sehen, sie haben auch in der Innenverteidigung sehr viele Verletzte. Ja. Sané verletzt und Nastasic angeschlagen. Genau. Also ich glaube, dass Mustafi auch unter dem Aspekt in der möglichen zweiten Liga eine sinnvolle Verpflichtung ist.
Ja, aber würde der in der zweiten Liga mitspielen? Oder?
Ja, nun, man muss die in Schalke jetzt doch nicht nur zweigleisig, eigentlich sogar eingleisig denken. Da, die Rettung kann man erhoffen, aber realistischerweise
Mustafi das akzeptiert, ne? Der jetzt aus der Premier League kommt und der hat sich eigentlich.
Das wird ihm auch schon klar sein.
Also hier ist nochmal die Tabelle für alle, die das nochmal vergegenwärtigen wollen. Also das sieht für Schalke natürlich wirklich nicht gut aus. Aber
Bielefeld auch Markus, wird keine Punkte holen heute.
Spiel nicht, ist abgesagt worden. Übrigens, zweite Liga auch ein Spiel, Paderborn. Ne? Ist auch
aber
alles in Ostwestfalen. Guck mal auf deinen alten Verein, Hertha.
Ja, ja. Ne? Es wäre das größte Comeback seit Lazarus, glaube ich.
Ja. Sami Khedira.
Ja, Gott sei Dank.
Was ist dein Eindruck?
Auch finde ich super.
Ein paar Minuten gespielt jetzt gegen die Bayern, ist reingekommen.
Dass er wieder zurückgekommen ist, ob er ihnen sofort helfen kann. Wem da schaut es ein bisschen anders aus. Der hat nicht oft gespielt. Hat zwar angeblich scheinbar sehr gute Werte, was die medizinische Abteilung da von sich gegeben hat, aber da wird die Frage sein, kann er sich sofort, kann er vor allem verletzungsfrei bleiben. Über den Sami brauchen wir nicht drüber diskutieren, das ist ein fantastischer Spieler, ein fantastischer Typ, aber bleibt er stabil? Das ist die größte Sorge, was ich habe. Kann er diese Mannschaft mit seiner Präsenz, mit seiner Art und Weise, wie er Fußball spielt, kann er ihnen so helfen, dass sie da unten rauskommen? Und dafür muss er stabil bleiben.
Aber der hatte seit 15 Monaten sein erstes Spiel oder seinen ersten Kurzeinsatz gehabt. Also das 15 Minuten. Und ich meine, du sagst, er ist ein fantastischer Spieler. Ist er mit Sicherheit, er hat eine gewisse Aura und so. Aber er lebt doch immer von seiner Fitness, von seiner Körperlichkeit.
Das ist das, was ich meine.
Und nach dieser langen Verletzungspause kann der doch der Mannschaft nicht so helfen, wie sich das Hertha jetzt wünscht und vielleicht auch wahrscheinlich auch braucht.
Und trotzdem bin ich froh, dass so ein Spieler wieder in die Bundesliga zurückkommt, weil wir brauchen schon auch eben solche Namen, solche Spielertypen. Deswegen hat es mich erstmal gefreut per se, dass er gekommen ist. Und und Hertha musste auch was machen. Wenn du so einen Spieler bekommen kannst, dann wären sie dämlich gewesen, es nicht zu machen. Also ich bin da sehr zuversichtlich, dass er mit dazu beiträgt, dass die Hertha unten rauskommt.
Mhm. Erwin, deine Meinung dazu?
15 Monate nicht gespielt zu haben.
Ist schon lange, ne?
Ist gewaltig und die Physis, ob sie wieder zu bekommen, da ist eine große Anlaufzeit. Mhm. Das Alter spricht auch nicht, aber ich wünsche mir, dass es so kommt, wie Markus es prognostiziert. Aber zwischen Wunsch und Glauben liegt bekanntlich ein Unterschied.
Ja, und Charakter und Aura, ne, ist ja ganz sicher auch ein Punkt, ne, so, ne, also was du weißt ja, was vielleicht in der Kabine auch noch fehlt, ne, und ob da vielleicht noch mal jemand dann da reinkommt, der vielleicht auch jüngere Spieler einfach mal größer macht, weil er ist auch ein Weltmeister, ne, vielleicht guckst du noch mal zu dem auf, vielleicht kann er dir Sachen vermitteln.
Tobi, aber er wird's auf den Platz bringen
müssen. Ja, nein, ich sag, das ist das eine.
Weißt du, das kann aber wirklich auch andersrum.
Hast du auch deine Zweifel? Berechtigt
sie wahrscheinlich? Nein, ich weiß nicht. Ich kann nicht sagen. Ich weiß, dass es Gesetzmäßigkeiten gibt.
Aber unterschätzt die Kabine eben nicht. Das ist, finde ich, auch ein sehr, sehr guter Punkt.
Ja.
Eben in der Kabine auch mal Tacheles zu reden, das kann Sammy.
Aber du kannst eben auch
ins Training.
Aber es kann auch Platz.
Aber
es kann auch andersrum laufen.
Ich glaube, den Respekt hat er sicher
auch. Aber Tacheles reden kann nur derjenige, der auf dem Rasen eine klar abbildet, eine Führung.
Ist der Idealfall, sehe ich jetzt nicht zwingend.
Dass du, wenn du nicht spielst. Weil
Nils Petersen ist das beste Beispiel. Nils Petersen haben wir jetzt gerade noch gehabt. Der spielt auch nicht regelmäßig. Stimmt. Und ich glaube, dass er eine extrem hohe Akzeptanz in der Mannschaft hat, aufgrund seines Alters. Mhm. Aber eben, wenn er auch reinkommt, auf seiner sportlichen und wie er sich auch artikuliert,
aber das ist natürlich Historie sensationell. Kommt aber nicht von außen, sondern ist 6 Jahre gewachsen in Freiburg
und der Sammy
in diese Position.
Aber Sammy hat das Potenzial dazu, weil der schon im Training dann eben auch mal einen, wo er auch mal dazwischen fegen kann. Ja, das kann der Sammy schon.
Also jetzt hat die Hertha, Markus, einer deiner alten Vereine, nicht nur Sami Khedira geholt, sondern will auch Freddy Bobic holen.
Ja, das wird eine spannende, ähnlich spannend wie Marco Rose.
Ja. Da gibt es auch noch keine klaren Dementi, ne? Oder Dementis heißt das.
Ja, aber es ist doch völlig legitim von der Hertha aus, sich nach solchen Leuten umzusehen. Sie wollen ganz hoch hinaus, also musst du versuchen, die besten Leute in den Verein zu bekommen. Und das hat der Fredi in der Vergangenheit jetzt einfach geschafft mit der Eintracht. Kann ja der Heribert sogar noch besser drüber reden.
Ich wollte ihn fragen, was er ihm verraten
hat. Aus nicht optimalen Möglichkeiten hat der Fredi extrem gute Arbeit abgeliefert. Mhm. Max Eberl wäre auch so ein Kandidat, aber der wird wahrscheinlich aus Gladbach in 100 Jahren nicht weggehen. Deswegen, und seine Familie kommt aus Berlin. Also das gibt ja schon so Schnittpunkte, wo man die Fantasie entwickeln kann, das könnte funktionieren. Die Frage ist natürlich, ist sein Werk in Frankfurt schon zu Ende oder kann er mit der Eintracht noch höher hinaus? Das ist eben die Frage, weil der Verein hat Potenzial, der hat Strahlkraft. Will er jetzt wohin, wo du es eher wieder von Null anfangen musst? Natürlich mit tollen Mitteln, was Windhorst da zur Verfügung stellt, aber hat er darauf Lust? Das ist eben, glaube ich, die große Frage.
Wie groß ist deine Fantasie, Freddy?
Erst einmal bin ich ganz froh und stolz darauf, dass ich mit Wolfgang Stäubing Freddy zu meinem Nachfolger gemacht habe, aus Überzeugung. Und Freddy hat nicht nur die Erwartungen erfüllt, sondern er hat hochgradig zusammen mit Bruno Hübner, mit Niko Kovac, für den ich auch verantwortlich bin, ich muss es mal so sagen.
Ein bisschen Lobhudelei ist schon in Ordnung jetzt.
Keine Rechtfertigung in eigener Sache, aber wie diese Jungs den Verein plus Adi Hütter weiterentwickelt haben, ist einfach nur großartig. Mhm. Und Freddy hat dort den Hut auf und ja, wie soll ich sagen?
Was würdest du ihm raten? Ja, ich meine, er kann selbst entscheiden, ist klar.
Ist ganz schwierig. Es ist natürlich faszinierend, wenn ich die Eintracht aus dem unteren Mittelfeld in diese Position gebracht habe. Es ist eine tolle Leistung. Und dass dann der Reiz da ist, um sich zu beweisen, das kann ich auch mit anderen Vereinen, das muss man als Gedanke sehen, zumal seine Familie dort auch lebt. Aber wenn ich sein Berater wäre, was ich nicht bin, würde ich sagen, bleib bei der Eintracht, da hast du eine Position, die außerordentlich ist, die dir alle gestalterischen Freiheiten lässt. Du hast eine tolle Stadt, ja, und einen guten Verein. Was zieht dich, wenn deine Familie noch in Berlin lebt? Dann ist es ein Grund mehr dort, denn ich weiß, was es für Kinder bedeutet, wenn der Vater mal ein erfolgloser Manager ist. Das habe ich meine Kinder, als ich mal bei Arminia war und die im Umfeld ins Gymnasium gingen. Das war für Kinder nicht einfach. Also zu glauben, wenn die Familie dort lebt, sei es ein Prä, dorthin zu gehen, ist genau andersrum.
Und die Frage, hat er auch immer gesagt.
Also mein Rat ist, Freddy, bleib wunderbar bei der Eintracht. Das passt in jeder Hinsicht.
Die Frage ist ja, ob er Hertha mit diesem Investor im Hintergrund, wie viel kann er denn da alleine bestimmen, ohne dass der Investor immer da wieder mit versucht, Einfluss zu nehmen und so.
Das glaube ich nicht. Carsten Schmidt und Freddy würden gut zusammenpassen. Ja, ja. Und Freddy lässt sich von keinem Investor der Welt irgendwas einblasen. Also das ist völlig auszuschließen.
Aber dass die Hertha da Interesse hat, ich meine, die spannt ja niemand jemandem seine Frau aus, sondern das ist eine ganz klare Jobbeschreibung. Und wenn er sagt, mit den Möglichkeiten, die mir Hertha, oder wenn er das sagen würde, ich bin bei dir, man kann so glücklich werden. Streich hatten wir vorhin. Ich behaupte, Streich ist mit dem, was er da hat, glücklich mit den Möglichkeiten. Ja. Aber wenn Freddy sagt, pass auf, der nächste Schritt wäre Champions League, das ist nicht realistisch. Mit unseren Möglichkeiten, wenn die anderen ihr Zeug machen, werden wir es nicht schaffen.
In Frankfurt?
Wenn die anderen, ich sage, wenn die da oben andere Möglichkeiten haben. Bayern lass mal weg, aber Leipzig, Wolfsburg, Leverkusen.
Ich sehe die Eintracht aber durchaus auf dem Weg. Also auch was so Aufstellen, Partner, Zukunft angeht. Gut.
Aber ob sie da ganz oben hin, ob er sich, das ist ein längeres Projekt. In Berlin sind Mittel da. Und wenn er für sich selber sagt, pass auf, wenn ihr mir die Handlungsfreiheit gebt und ich habe diese Mittel, dann kann man in Berlin aus diesem Club mit dem Potenzial, das dort ja da sein muss, etwas machen. Das kann reizvoll sein.
Ich glaube nicht, dass Windhorst versucht, Einfluss zu nehmen. Den Eindruck hat man ja überhaupt nicht. Also das wird nicht der Grund sein. Aber
er würde wieder 4-5 Schritte weiter vorne anfangen, die er jetzt eben mit der Eintracht einfach schon gemacht
hat. Freddy ist trotzdem der Typ, dem ich sowas zutrauen würde.
Ja, aber ich glaube, der ist einfach bei der Eintracht auch noch nicht fertig. Weil er hat schon den Anspruch, die eben regelmäßig unter die Top 4 der Bundesliga zu bringen. Die Stadt Frankfurt bringt auch international, was potenzielle Partner etc. angeht, das beweisen sie ja schon, bringen die einiges mit. Ne? Also ich denke, dass er da schon noch einen Weg hat.
Und okay, gleich noch. Ja. Wir werden es beobachten, ne? wie alles, ne? An dieser Stelle. Also gleich noch sportlich ist der erste FC Köln im Aufwind. Gestern der Derby-Sieg bei Borussia Mönchengladbach. Aber es gab dann hier noch diese Szene. So, man sieht es nur. Und es gab eine angebliche Beleidigung eines Spielers gegen die eigenen Fans. So, nach uns wie immer Pur Lunchtime und Jochen Schutzki ist natürlich auch immer da, wie jedes Wochenende. Jochen, bitte. Nochmal zurück beim Check 24, Doppelpass. Und Laura macht weiter. Bitte, bitte.
Genau, wir wollen nochmal auf das Rhein-Derby zurückschauen. Also der erste FC Köln ist freudestrahlend zurückgereist mit einem Sieg in der Tasche, wurde auch empfangen von vielen Fans in der Stadt. Da sehen wir auch gleich dann die passenden Bilder noch dazu. Und schon bei der Anreise ist es ja zu Bengados gekommen von den Fans außerhalb des Mannschaftsbusses. Und dann hat Dominik Drexler wohl im Mannschaftsbus, man hört es eben auch leicht auf dem Video, solche Spacken gesagt. Also eine Beleidigung an die eigenen Fans. Mittlerweile hat er sich auch entschuldigt, hat gesagt, er ist in der Kurve selber als Kind gestanden und meinte das alles natürlich gar nicht so. Horst Held hat auch gesagt, es gibt eine Strafe. Und Lukas Podolski hat sich dann auch noch dazu eingeschaltet, via Twitter nämlich Folgendes gepostet. Unfassbar, wer seine eigenen Fans Spacken nennt, der hat dieses Trikot nicht verdient. Also selbst bis zu Podolski ist es vorgedrungen. Wie gesagt, es gab die Entschuldigung. Mal gucken, wie das ganze Thema weitergeht. Die Ultras wollten mit ihm sprechen, als es aus dem Mannschaftsbus rausging. Er hat aber dann schnell den Weg rausgefunden und ist nicht mehr zu den Fans gekommen. Also mal gucken, wie die Geschichte weitergeht.
Er hat sich entschuldigt, Herbert, oder?
Ich habe oft im Bus gesessen und wenn ich daran denke, wenn wir mit dem HSV in Bremen gewesen sind und mussten dann an dieser Wand gleich runterfahren, was uns da...
Was denn?
Bitte?
Freundliche Herzzeichen.
Die Begrüßung war dort also äußerst...
Wenn du mit dem HSV in Bremen spielst.
Äußerst ja, also, unfreundlich, wenn du da die Schräge so runterfährst.
Das kann ich mir also als Bremer nicht vorstellen.
Kaum zu überbieten. Und dann habe ich das mal erleben müssen, dass die Bremer Wand oder die grüne Wand, wie sie hieß, mal bei 11 Freunden für vorbildliches Verhalten geehrt wurde. Ja. Und ich musste die Laudatio Schmattke halten und habe dann das erleben müssen. Ja, aber selbst im Bus, sowohl mit dem HSV als auch mit Eintracht Frankfurt 2016, habe ich auch diese Busfahrt erlebt.
Ja.
Also von daher...
Ja. So.
Tja. Aber diesmal waren es ja die eigenen Fans.
Ja,
genau.
Ja. Ja, wenn man im Bus sitzt... Erlebt man die tollsten Dinge.
Herbert, ich hoffe, du kommst noch nach Hause.
Ne? Also,
sieht nicht gut aus.
Nein, auf die Green Wild Wonder Wall.
Ja, also passen Sie auch auf, wenn Sie draußen unterwegs sind, zumindest in diesen Gebieten. Ja. Markus, Marcel, Tobi, Thomas, herzlichen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen. Laura, auch hier wie immer, ganz lieben Dank. Jetzt geht's weiter mit Pur Lunchtime, mit Jochen Stutzki. Prost und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Thank you.